Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Guten Tag, guten Tag.
Standesgemäßer Einstieg hier.
Wir präsentieren den Ennio Morricone Fronaus hier bei uns.
Genau. Ja, ist wieder am Start, Alter.
Kunst, ja.
Ecke, Classic wa? Dave.
Ecke war ja, Classic Dave.
Hallo, hallo Freunde.
Hallo Freunde.
Wenn ihr mal einen Composer braucht, der euren Western vertonen soll, er ist euer Man.
Wird zwar eher Freestyle Mundharmonika, aber... Ich glaube, wir haben einen Film dabei, wo man viel reininterpretieren kann. Also wenn ich musikalische Untermalungen beisteuern kann, wo man auch viel reininterpretieren kann, bin ich wahrscheinlich euer Mann für hochwertige, komplexe Melodien eher weniger.
Ja, jetzt hättest du mal deine Mundharmonika dabei gehabt. Ja, so, dabei, hättest das gleich mal live demonstrieren können.
Lass nach, Dave, lass nach.
Ja. Ihr habt ja auch immer Überraschung parat. Also hier so ein spontaner Überfall mit meiner Mucke. Ich bin ja froh, dass ihr seitdem keine GEMA hier Warnhinweise auf YouTube oder sonst wo bekommen habt.
Nee, also damit hast du das noch nicht hinbekommen.
Ich glaube, die meinen das jetzt generell, seitdem die das gehört haben. Und denken so, oh du Scheiße, diese Schrottmelodie schon wieder. Da hören wir nicht nochmal rein. Deswegen sind wir, glaube ich, mit den anderen Sachen jetzt auch safe, weil du die so...
Also doch Schrott.
Ach so, meinst du, er schrottet den damit? Oder was denn? Der Algorithmus, da kommt nur Error bei raus.
Genau,
wenn er Dave's Mundharmonik hört.
Bewegt man aus? Nee, lass ihn mal. Das ist Error. Ja. Da kommen hier irgendwelche Delfine angeschwommen und stranden an der Küste, so wenn wir die Melodie wieder einspielen.
Ja. Der Schwarm.
So ist das. Ja, musikalisch bist du nicht, ist nicht gut.
Habe ich erzählt, dass ich 7 Jahre Klavier gespielt habe?
Was?
Ja.
Was?
Da falle ich aus allen Wolken. Nee, das wusste ich wirklich nicht.
Nee, das habe ich dann auch ganz schnell, als ich dann nach Kreuzberg gekommen bin und da aufgewachsen bin, habe ich gemerkt, okay, so mein Umfeld ist weniger klassisch unterwegs und überhaupt musikalisch unterwegs und habe das dann relativ schnell stecken lassen, auch als ich einmal die Situation hatte. Mein Klavierlehrer in Schöneberg, der war auch klassischer Konzertpianist, Pancho Fladigerov, der immer stolz war, wenn seine Schüler irgendwie auch Karriere gemacht haben. Ich war aber, zu jung, habe meine Zeit lieber mit anderen Zeug verbringen wollen, habe dann eher bei ihm geübt. Das fand er nicht so cool, weil seine Zeit ihm natürlich wertvoll war.
Also.
Und dann gab es natürlich auch einmal Abziehversuche von irgendwelchen Leuten auf dem Rückweg. Die wollten mir dann mein Notenheft irgendwie...
Was?
Ja, ich habe dann... Hey, guck mal hier, sind Noten drin, was?
Was wollten die denn noch? Damit?
Nee, die haben Noten verstanden.
Da war dann doch die Uhr interessanter, aber dann habe ich einfach einen älteren Türken angehauen und dann sind die auch schnell weggeflitzt. Von daher.
Helfen Sie mir.
Ja, help.
Help, please.
Ja.
Nein, Kacke, nein! Igno Mucks, der Kacke!
Ist er schnell weggelaufen, der Dave? So kenne ich dich gar nicht. Hat sich nicht kennengelernt, du warst schon Gangster, Alter.
Ja, ja. Aus diesen Geschichten heraus wurde ich zum Gangster. Ja, lieber,
ach so.
Lieber Gangster als das Klavieropfer in Berlin sein.
Ja, ja, und da ist deine Klavierkarriere dann an den Nagel gegangen.
Okay. Bist auch nie umgestiegen auf die Kitar oder wie heißt das Ding?
Ja,
Kitar. Ah, ja, nee.
Schade.
Ja, mein mittlerer Bruder hat Schlagzeug gespielt.
Okay.
Und dann auch in der Band. Wir hatten letztens erst wieder drüber gequatscht, weil ein Bekannter von uns kam und ihm auch erzählt hatte, wie sehr er zu meinem Bruder, und das war noch in der Grundschule, hochgeschaut hatte. Mein Bruder hat in der Band gespielt mit Johnny. Johnny ist heute seit langem, der spielt Bass bei Culture Candela. Die haben zusammen damals Mucke gemacht.
Mhm.
Das war damals wieder Bezug auf Kreuzberg, gefördert durch die KMA, die Kreuzberger Musikalische Aktion. Ich darf nicht zu viel erzählen. Daraus ist ja auch Kool Savasch entstanden. Ich habe die allerersten Tracks von Kool Savasch noch auf Tape und gucke einmal im Jahr, ob irgendwo dieses Tape irgendwo am Start ist. Das wird meine Altersvorsorge sein. Zum Glück noch nicht. Ich werde das irgendwann mal für so eine unverschämte Summe hoffentlich verkaufen.
Glaubst du?
Naja,
mein Bruder hat die Sekte-Tapes auf jeden Fall auch alle verscherbelt für richtig großes Geld.
Also, ja, glaube ich.
Das haben sie
aber das waren die offiziellen Veröffentlichungen von damals wahrscheinlich, ne?
Ich weiß nicht.
Aber halt niedrigen Auflagen. Was war das damals? Niedrig, ein paar hundert Stück oder
ja,
so?
Ja, aber eben, die Sekte-Tapes, die gab es.
Ja.
Also die konnte man kaufen, ja.
Mhm.
Okay, ja, kann sein.
Jetzt sind wir schon wieder mit Hip-Hop eingestiegen.
Ich sag's dir.
Ja gut, eigentlich wollte ich ja darauf hinaus, dass wenn der dritte Bruder jetzt noch irgendwie...
Flöte, der hat Flöte gespielt.
Der hat Flöte gespielt, hätte ich doch eine Band machen können.
Also richtige Holzflöte, ja. Wie nennt sich das nochmal? Blockflöte.
So. Er war vom Block, Holzflöte, Alter. Was ist das? Was denn sonst?
Mein Zuhause, mein Fiddle, meine Blockflöte. aber... jetzt sind wir doch weit entfernt von Hip-Hop. Wenn du jetzt daraus eine Band machen würdest, aus Blockflöte, aus Klavier und aus Schlagzeug, das wäre kein Hip-Hop, oder?
Sind wir gleich The Root.
Ja, geht eher in die Richtung. Würde ich auch sagen, es geht
die Schlager-Roots aus Berlin.
Die Schlager-Roots. The Roots und dann so in Klammern Schlager vor dem Roots.
Ja, oder einfach so mit Umlauten oder so.
Ja, die Röts.
The Röts.
Ganz billig. Ah, deine Musikkarriere. I know this will be a disappointment to all of you. Ja, leider nichts draus geworden.
Nee.
Tja. So ist das. Ich habe mal, hier in Berlin gab es ja so einen, also den gibt es immer noch, der ist immer noch aktiv, so ein MC, der hat immer so hostet auf irgendwelchen Partys und da so ein bisschen Mikrofon-Action macht und die Leute anheizt. Und mit dem war ich mal in Westdeutschland auf einer Party. Da hat er mich als DJ gekauft und den MC quasi und dann sind wir zu zweit darüber gefahren. Und wir waren halt im gleichen Hotel und da stand halt auch so ein Klavier rum, so ein Flügel halt in dem Hotelfoyer. Ey, und da setzt er sich an dieses Klavier und spielt er auf einmal und singt dazu. Ich geil, so, Alter, was? Ich bin da völlig vom Stuhl gefallen. So, ja, ich so, voll krass. So. Spielt dann irgendwas von John Legend und so, geil, weißt du, und singt dazu richtig gut. Ich dachte so, Alter, ich kenne ihn nur halt als, weißt du, Party-Animateur und dann performt er da so eine Powerballade. Ich so, Alter, das habe ich auch nicht kommen sehen.
Ja, da gibt es schon bei vielen so versteckte Qualitäten.
Ich kann nur den Flohwalzer und Jingle Bells.
Ja, immerhin. Ich kann ja nur den einarmigen Klatscher, den ihr jetzt zum Glück nicht seht, weil er so kloppimäßig aussieht. Ich mach's aber mal für die beiden hier.
Ja.
Terrific. Weißt du, was das Problem ist?
Immer gerne einarmigen
Klatscher? Ja. Man hat ihn die letzten 500 Episoden nicht gehört. Den hast du immer umsonst gemacht, weil der nämlich rausgefiltert wird.
Wirklich?
Ja, den hört man nicht. Ja.
Warte mal, da mach ich jetzt mal richtig laut. Ja, glaub, und nein, es sind keine halt Sexgeräusche.
Berliner Luft an, ja.
Berliner Luft. Ja, ich weiß nicht, ob man das hört. Der ist halt die ganze Zeit immer, wenn du es angekündigt hast, wurde der halt durch unsere Technik wurde das rausgekriegt.
Okay, ja, Skandal. Dann nehme ich da mal drauf achten. Apparat.
Super, extra Arbeit. Auf
oder so,
Machst du vielleicht eine Sonderepisode, wo du nur den einmaligen Klatscher machst?
Stimmt, wir samplen den einfach mal.
Für die Supporter machen wir eine Episode, wo einfach nur der einarmige Klatscher drauf ist.
Ja. Oder ich probiere halt einfach mal beides zu kombinieren. Mundharmonika und in der anderen Hand den einarmigen Klatscher.
Da kommen wir dem Hip-Hop langsam näher.
Sehr schön. Okay, nächste Support-Episode steht. Geil, brauchen wir gar keine Filme für gucken.
Nee. Ja, gerne. Ich bin ja hier mit der U-Bahn heute wieder zu euch gekommen und da sprang mir eine Nachricht. Die Welt sponsert da die irgendwie Nachrichtenbeiträge und da ist mir ins Auge gesprungen, die haben darüber kurz berichtet, dass jetzt der erste KI-erstellte Kurzfilm veröffentlicht wurde, namens The Frost. Hast du den schon gesehen?
Nee.
Ja, den werde ich mir mal reinziehen. Ist bestimmt der größte Schrott, aber irgendwie interessiert es mich trotzdem.
Ja, aber ich lese immer wieder jetzt so Berichte über Autoren, die halt auch mit KI rumexperimentiert haben und bisher immer gesagt haben, kommt eigentlich nur Grütze bei raus.
Naja. Ja, ich meine, ChatGPT ist in aller Munde, in vielen Bereichen gibt es irgendwie bahnbrechende Ergebnisse. Ja.
Ja, also ich bin froh, wenn das noch ein bisschen dauert, ich sehe da alle unsere Jobs den Bach runtergehen,
weil das alles automatisiert wird. Sogar Denkprozesse, das ist schon krass.
Absolut.
Also, ja. Das, was Kubrick in 2001 noch als Science Fiction deklariert hat, weißt du, so Roboter, die halt irgendwie irgendwelche Sachen erkennen und eigenständig denken, das wird langsam Realität.
Ja, Mann.
Ich habe hab mir neulich angeguckt, das ist so krass, ey, wie die so Deepfake-mäßig dann so Stimmen von bestimmten Sängern dann so umwandeln und die dann so Cover von Songs performen, die halt vorher noch nie gecovert worden sind von denen.
Gibt's jetzt mit Biggie und Tupac andauernd.
Ja,
genau. Jeden. Und dann habe ich so zum Beispiel Freddie Mercury gehört, der halt irgendwie Yesterday von den Beatles singt, was er niemals gemacht hat, so weißt du. Und ich denke so, Alter.
Ja, das klingt das schon unheimlich. Aber ich finde, ich habe mir ja auch schon eine Menge angehört und auch wenn es im ersten Moment so ein Gefühl von, boah, krass ist, wenn du dir das genau anhörst, hörst du halt, dass da keine Seele dahinter ist.
Ja, genau. Also das merkt man schon relativ schnell. Dann
gerade bei diesen Biggie und Tupac Sachen, die haben, gibt ein Ding, wo die beiden Many Man von 50 Cent rappen.
Mhm.
Klar erkennst du die Stimmen wieder, aber ja, es hat halt keine Seele.
Fehlt
halt
so ein bisschen
was. Es fühlt sich auch nicht wirklich nach einem guten Flow an und so, was bei den beiden halt einfach ausgeschlossen ist und deswegen, also so hundertprozentig ausgereift ist das, aber auch da wieder zum Glück noch nicht.
Ja, es fehlt ein bisschen das Herz.
Ja.
Gebe ich dir recht. Aber es ist krass. Also ich habe
ein paar Sachen. Unheimlich,
denke, so, Alter, das ist unfassbar. Ja. Unheimlich, ja. Also es ist krass. Paul McCartney hat da Piano Man gesungen und Michael Jackson hat auch einen Song performt, den er halt nie irgendwie performt hat und so. Schon, schon spooky.
Ja.
Ja. Vielleicht kommst du doch noch zu deiner Gesangskarriere.
Ja.
Mit der passenden KI.
Du meinst, die macht was Anständiges aus meinem Mundharmonika-Getraller?
Die macht da was Anständiges raus. Da wird ein Welthit draus, ja, aus der Intro, die wir gerade vorhin gedrückt haben.
Kann schon sein. Danke für den Tipp.
Gerne, ja.
KI Dave. Na, danke.
Ich hoffe, KI Dave kennt uns noch, wenn er dann berühmt wird. Und so eine YouTube-Sensation.
Ja, irgendwie.
Da brauchst du aber eine Instagram-Seite, spätestens dann, ja.
Ich bin jetzt richtig innovativ. Cyberdyne Records, dann nenne ich, glaube ich, dann mein Plattenlabel.
Okay. Ja.
Wie?
Cyberdyne.
Cyberdyne.
Filmrelevant. Sehr gut. Apropos filmrelevant. Wir haben ja ein paar Supporter, die uns auch bei Patreon und Steady unterstützen. Und wir haben auch ein paar gute Freunde, die uns immer wieder besuchen bei unserem Podcast.
Ja.
Und von einem von denen haben wir ein Riesenpaket hier reingeflattert bekommen, nämlich das unser Kumpel Mo.
Alter. Mo, Respekt und liebe Grüße. Wir kennen uns ja auch. Also das Paket ist auf jeden Fall überdimensional. Ich glaube, das kam mit so einem Dave, Sondertransport hier an, so wie es aussieht.
Ja, der Witz ist, das lag jetzt erstmal einen Tag bei meinem Nachbarn.
Mhm. Der hat schon aufgemacht?
Nee. Aber ich habe mich dann gleich gefragt, was der sich wohl denkt, wenn der den Absender liest.
Was steht da drauf?
Naja, ist halt das Deutsche Panzermuseum.
Ach so. Ja, Post vom Deutschen Panzermuseum.
Was bestellt er sich da? So, was macht er in seiner Freizeit?
Das ist wirklich eine gute Frage. Da sind wir gespannt, was der Mo uns da geschickt hat.
Okay. Sieht nach vielen Snacks aus.
Ich glaube immer noch an Antrax, deswegen bin ich noch vorsichtig. Oh.
Hier, willst du mal, ich reiche das mal rüber. Oh, guck mal, Guess, das sieht nach deinem Geschmack aus. Popcorn und
nice.
Chips.
Also Popcorn, Kartoffelchips hat er uns hier zugeschickt. Hier schönes.
Ja, also eure Lieblingspodcaster hier, die werden auf jeden Fall die nächsten Monate nicht verhungern.
Alter, nee. Okay, hier ist noch massig Popcorn. Guck mal, für dich gibt es auch Energy Drinks.
Geil. Da ist ja hier eine.
Ist ein Care-Paket, oder?
So ein bisschen Care-Paket, ja. Können so, wir
aus ich Hamburg. Weiß nicht, was das ist. Das
können wir ein paar Tage durchhalten.
War doch Hamburg, was?
Nein, Mo ist nicht aus Hamburg.
Ach, nee, Lüneburger Heide war er.
Lüneburger Heide, entschuldige, Mo.
Snackspender.
Das ist ja auch die Panzerplatten.
Ja.
Hartkekse,
Panzerplatten. Nice. Mhm. Die werde ich wahrscheinlich mit Milch essen.
Ja, und dann, oh, Alter, Oreos.
Alter.
Knickknacks, also wenn du irgendwas willst, hier, hau rein.
Ja, gib her.
Also das Paket kam gar nicht per DHL oder UPS, sondern mit so einem Rosinenbomber wahrscheinlich.
Alter, wie krass.
Also wirklich Snacks in da allen Variationen.
Hammer. Hat der sich zum Filmabend hier eingeladen oder was ist da los?
Ich hab keine Ahnung.
Das, was man auf keinen Fall machen sollte, ist Essen beim Podcast. Ja.
Hier, das ist doch auch was für dich, geil. Oder?
Ja.
Lee hört gar nicht mehr auf zu schaufeln. Nee. Das ist
es
so,
ist so krass.
Es hört gar nicht auf. Es wird immer mehr.
Aber es ist Veggie. Hast du
Veggie,
gesehen, was Veggie ist?
Krass.
Ach nee, okay.
Ja.
Beefy Veggie, das. Okay.
Beefy Veggie Karazza. Schönen Gruß. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns sponsert. Wir haben gerade euren Namen genannt.
Ja, guck mal, natürlich Katja ist ja gut, die sind ja bekannt für ihren veganen.
Müsst ihr das jetzt dann als Dauerwerbesendung irgendwie auslabeln?
Alter, was ist das denn?
Okay.
Martin Hundjes. Rütter, Hundjes.
Alter.
Verhungern werde ich nicht.
Lakritz Edition. Ja, ey, krass. Ja, Dave, wenn du was haben willst, hier, greif rein. Also,
danke.
Alter, wie geil ist das denn? Ist alles nur Fraß und Trank und so. Damit können wir ein paar Videoabende überleben, auf jeden Fall.
Okay, das ist mehr meine Richtung hier.
Was ist das?
Das sieht nach Süßkram aus.
Ja, das gefällt dir. Veganes Gummizeug.
Cool.
Geil. Wer ist denn der Vegan Bro? Machen wir für den auch gleich mal Werbung.
Ist das Mo selbst? Hat er vielleicht jetzt...
Meinst du, macht er parallel...
Er gibt eine Ähnlichkeit.
Ich mache noch Hundefutter im großen Stil.
Ja, genau.
Ja, Mo macht Süßigkeiten im großen Stil.
Mo hat auch einen Bart. Vielleicht ist er das.
Ja. Warum Mo, aber dann wärst du doch Vegan Mo und nicht Vegan Bro, oder?
Jetzt schlägt er sich gegen die Stirn und sagt, Mann, warum bin ich nicht darauf gekommen?
Warum habe ich den verpasst? Wie geil wir Mo jetzt auch einfach mal noch so ein Snack-Imperium unterstellen. Auf jeden Fall.
Neben dem Panzer, neben dem Panzer-Imperium, oder was?
Was wir ihm zutrauen, ne?
Okay, hier sind noch Laugensticks. Oh, Alter, ist einfach für jeden Geschmack was dabei.
Ey, salziges, süßes, Popcorn, Chips, Energy Drinks.
Und hast du jetzt mal, was sind die Dinger?
Snackspender.
Aber für Hunde,
so
oder?
Nicht für Hunde, für uns.
Die dreckigen Hunde.
Ja, aber was soll das denn bitte für eine Größe sein? Also was ist das?
Da haust du so Nüsse rein und dann kannst du das so portionieren.
Ja, aber das ist ja schon...
Oder eine halbe Salzstange geht.
Das
halt
ist ja
auch.
Mal kurz weggeatmet, oder? Weil das ist ja, das Ding ist doch nicht groß, Alter. Ich dachte jetzt, da machst du echt für Hunde so Dinger rein.
So Leckerlis meinst du?
Ja, klar, wenn du mit denen irgendwas trainierst.
Ja, aber die musst du ja am besten in so einer Tasche am Gürtel oder so haben.
Cool, das ist auch vom Deutschen Panzermuseum.
Das ist ja der Knaller.
Passt schon eigentlich rein.
Das war No Limit, oder? No Limit hat
das gewonnen. Genau, das wäre so groß, Alter, die No Limit Edition.
Darf ich dir Nick noch
sagen? Nee, danke, ich schiele so ein bisschen auf diese Veggie Beefy.
Ey, aber guck mal, Alter, da drückst du so drauf und dann kommt unten so ein Ding raus. Ich glaube schon, dass das für so ein Snacks ist. Also was?
Aber du machst ja, guck mal, du machst ja bei den Dingern nicht die Hände fettig. Wenn du immer so...
Stimmt.
Ach so, du glaubst, das ist zum direkt in den Mund leeren.
Zum direkt in den Mund
leeren? Ja, aber guck mal, bei der Öffnung, da passt ja nicht mal Popcorn durch oder so. Das kannst du mit den Erdnüssen vielleicht machen.
Meine ich ja, so Erdnüsse und so.
Oh, ja, also Astronautensnacks wahrscheinlich.
Du meinst hier voller Erdnüsse und dann Ladung, einmal Mund auf und gib ihm.
Oder diese kleinen M&M's. Wahrscheinlich nicht die gelben, sondern die blauen und braunen.
Ich meine, sie meinen größer als diese Pets-Spender, die ihr auch noch von früher
wahrscheinlich kennt. Aber ich
bin Pets war das Highlight in Serbien gewesen, als ich klein war. Das war schon das, fancier geht's nicht.
Ja, Mann, Pets fand ich auch richtig gut. Also die Wichser haben es ja auch gleich so gemacht, dass du natürlich Bock hattest, die ganzen verschiedenen Figuren zu haben.
Ja, auf jeden Fall.
Alter Mo.
Krasser Scheiß, Mann.
Danke fürs Käpper-Kit, das ist super geil.
Großartig, vielen Dank.
Brech mal auch mal eine Podcast-Regel, wa?
Mach mal.
Ist das jetzt der Hartkeks? Nee.
Nee, er pfeift sich die Beefy.
Ach so, Veggie Beefy.
Die Veggie Beefy geht an Dave, die hat ihn angelächelt.
Ja, es ist von allem mehrfach da, ne? Also
ich kenne ja den normalen Beefy Karatza-Geschmack, oder was heißt normal? Den mit Wurstgeschmack, der kommt dem schon mal relativ nah.
Das ist auch auf jeden Fall sehr geil.
Oh, die magst du ja.
Twix Salted Caramel.
Ja, ja, ich würde sagen, dann bleibt auch der einhändige Klatscher bleibt auch diesmal drin, weil ich würde sagen, du findest diesmal gar nichts raus. Alle Kaugeräusche, alle Chipsgeräusche, alle Nicknacks. Alles bleibt drin.
Lecker. Yum, yum.
Also heute schmatzen wir euch die Ohren voll. Nee, aber danke, Moa. Ist auf jeden Fall sehr nice.
Großartig. Mm. Jetzt muss ich natürlich auch mal hier die Veggie-Sachen.
Könnt ihr da noch einen Warnhinweis am Anfang der Episode irgendwie einspielen, dass Leute, die unter Misophonie leiden, vielleicht irgendwie, besser eine andere Episode hören?
Der Dave, Alter.
What a fun word. I'm glad I got the chance to use it.
Misophonie, jetzt erklär mal.
Leuten beim Essen zuhören, oder?
Das ist eine anerkannte psychische Störung, wenn Menschen unter bestimmten Geräuschen einfach leiden.
Mhm.
Auch Kopfschmerzen ausgelöst werden oder aggressiv dabei werden.
Hat nicht jeder so ein Geräusch?
Ist das nicht auch bei Popcorn im Kino
und so,
dass manche extrem empfindlich drauf reagieren?
Ich nenne keinen Namen, aber eine Person, mit der ich verheiratet bin, die...
Clever gelöst, das Ding.
Die hat es auch. Und
die
kann es zum Beispiel gar nicht ab, wenn ich eine rohe Karotte esse. So, das geht gar nicht. Sie versucht es dezent.
Das Knacken stört die dermaßen, oder?
Ja.
Okay.
So bestimmte monotone Kaugeräusche. Ihr Ex hatte dann auch irgendwann so ein Problem im Kiefer. Der Kiefer hat dann irgendwie geknackt beim Essen.
Mhm.
Das war wirklich ein Problem.
Das finde ich wiederum echt nervig. Ich kenne auch ein paar Leute, die das haben.
Habe ich auch. Mein Kiefer knackt auch, wenn ich bestimmte Sachen esse.
Wenn du bestimmte Sachen isst.
Ja. Also nicht aber generell, aber man hört mein Knacken.
Ja, aber es gibt ja Leute, wirklich bei jedem Kauvorgang knackt der Kiefer. Mhm. Alter, ich würde durchdrehen.
Ja.
Also ich finde das super anstrengend.
Du hast eine mildere Form von Misophonie
anscheinend. Hast du nie gehört bei mir?
Nee.
Okay,
ich glaube nicht. Ja, guess, über dich erfährt man ja so vieles erst irgendwie Jahre später.
Mein Kieferknacken hätte ich jetzt gedacht, dass du es auf jeden Fall mitgekriegt hast.
Naja, kannst mal sehen, wie selten du... ist.
Ja.
Wobei jetzt in den letzten Tagen, da waren...
Ich sehe hier ein Skelett, da faszinieren wir uns auf jeden Fall auch.
Ich traue mich halt nicht bei Lee.
Ah ja.
Weil der immer so auf alles achtet, wo ich die Gabel halte und dass ich Carbonara ohne Sahne bestelle und deswegen so traue ich mich bei ihm nicht zu essen. Ich mache mal das schön. Falsch.
Ja, was du isst, ist ja nochmal ein ganz anderes
schön
Thema.
Schön die Knigge-Regularien erstmal doktriniert.
Der Lee ist ja so, der hat auf dem Schoß und so.
Vor allem, da bin ich jetzt 2 Tage mit dir unterwegs, andauernd in irgendeinem Burgerladen. Weil danach hatte ich auf jeden Fall erstmal tierisch Bock auf Salat und Co.
Irgendein Burger.
Das war so krass.
Dazu muss man sagen, dass um 1 Uhr nachts nach dem Konzert ist halt die Auswahl nicht mehr so groß, wo man hingehen kann, was einigermaßen
möglich ist. Ja, ist ja auch egal, wie wir dazu gekommen sind, es war nur das Ergebnis und dann hatte ich danach echt so tierisch Bock auf Gemüse in jeglicher Form.
Glaube ich.
Ja, also ich habe ja keinen Namen genannt, aber als ich eins meiner ersten Dates mit dieser Person, die auch unter Misophonie leidet hatte, hatten wir einen Filmabend gemacht und irgendwie lagen zusammen halt auf der Couch, nah beieinander. Und ich habe halt Chips so in mich reingestopft. Und Chips essen heißt bei mir, ich knall mir die Hand voll und schieb halt, so wie es alles reingeht, in meinen Mund rein.
Mhm. Klar, das geht auch anders.
Und irgendwann, ich kannte dieses Niveau des Hinweises noch nicht. Auf jeden Fall drehte sich plötzlich irgendwann, als die Chipstüte sich schon im Ende neigte, ein ziemlich rot angelaufenes, wütendes Gesicht zu mir um und fragte, hast du es mal endlich? Und ich war von dieser Heftigkeit so überrascht. Seitdem hat sich das schnell eingebrannt, dass da...
Wie machst du das jetzt? Machst du jetzt so, nimmst du die so einzeln raus und dann versuchst du die so möglichst lautlos im Mund zu zerdrücken?
Das funktioniert bei drei Ansätzen.
Ja, wenn man die erst so mal quasi so ein paar Sekunden im Mund behält, damit die so ein bisschen aufweichen, damit die nicht mehr so laut knacken.
Also ich sag mal so, für die Einstimmung, ja klar, für die Einstimmung in den Geschmack ist es auch geil, aber danach
greift es schockt halt nicht beim Chips essen. Nee, überhaupt nicht.
Ey, Glutamat. Das zieht bei mir sofort und dann muss halt mehr rein.
Wie Kind auf Zucker. Das hilft dann voll bei Chips. Yay!
Ja, und
geil. Also zieht halt sofort.
Die Person, die ich meine, die weiß das natürlich, wie ich, wie mein Essverhalten mit Chips ist. Also setzt sie sich dann halt einfach 2 Meter von mir entfernt und setzt dann subtil schon einen ihrer Finger so ans Ohr und dann ist auch okay.
Okay. Gut, dann grüßen wir jetzt mal ohne jeglichen Kontext, Nathalie.
Ohne jeglichen Kontext. Aber ich habe da gerade wieder so ein Déjà-vu gehabt, weil wenn ich halt Nachos im Kino habe und du hast so eine extrem ruhige Stelle, weißt du, in so einem Arthouse-Film.
Ja,
und so,
das ist aber auch mies.
Da versuche ich natürlich auch irgendwie deine Taktik anzuwenden und erstmal so ganz vorsichtig einweichen zu lassen und dann nach 10 Minuten diesen einen Nacho da runterzuschlucken.
Gab auf jeden Fall auch schon Momente, wo du irgendwie unnötig laut in deinem Popcorn geraschelt hast, wo ich dann auch dachte, Alter,
unnötig
laut. Ernst jetzt? An der Stelle? Really?
Das war wahrscheinlich nur um dein Seufzen zu übertönen, was da jedes Mal von der Seite kommt. Ich rasche mal auch lauter mit meinem Popcorn, dass man das nicht hört.
Ja. Ach, schon wieder so ein 3-Stunden-Film. Ja.
Na gut. Apropos Filme.
Apropos Filme, da war ja auch noch was. Stimmt. Terrific, der Übergang. Wir waren im Kino und haben einen 3-Stunden-Film geguckt. Und damit steigen wir heute ein. Das ist unser gemeinsamer Film. Ansonsten hat jeder noch ein eigenes Projekt. Aber ich habe uns heute aufgezwängt, dass wir mal mit ihm gemeinsam anfangen.
Ja, Lee hat da ein bestimmtes System, was er folgen will. Deswegen fangen wir direkt mit Raten an.
Mhm, das stimmt.
Und es geht um Bo is Afraid. Der längste A24-Film, wo ja Lee alle durcharbeitet. Und der Regisseur Ari Aster hat seinen eigenen Rekord geschlagen, was Midsommar angeht. Und jetzt haben wir einen neuen A24-Vorreiter für die längste Laufzeit. Bo is Afraid. So, jetzt raten wir. Wer fängt an?
Da gibt's jetzt keine Reihenfolge.
Ich sag, Dave ist bei einer 8,5. Und Lee ist bei einer 7.
Ja. Ich bin mir witzigerweise bei einem so ein bisschen sicherer als beim anderen. Das ist echt tricky.
Wer kann das sein?
Ich sag, Dave ist bei 8.
Ich glaube, bei Dave bist du dir sicher.
Also bei dem Film sich sicher zu sein, halte ich eh für ausgeschlossen.
Aber sicherer.
Ja, bei Dave bin ich mir tatsächlich sicherer. Ich sag, du bist auch bei 8. Ich glaube, dann mit dem Tipp mache ich am wenigsten kaputt. Das ist schon auch immer ein bisschen Strategie im Spiel hier bei diesem gemeinsamen Punkteraten. So, Dave. Nächstes Beefy. Okay.
Okay.
English, dude.
Habt ihr notiert?
English.
Auf jeden Fall liege ich richtig.
Okay.
Okay, Spaß.
Dave hätte auch mal gern richtige Punkte.
Das wäre doch mal was. Wobei, kannst ja, ne, also sein Rekord ist ja unter Umständen nicht mehr der, der mal war.
Unter Umständen, ja.
Ja, muss man ja mit dem neuen Punkteraten, muss man ja auch da, ist eine andere Disziplin quasi.
Da werden ganz neue Dimensionen aufgemacht, ja.
Ihr guesst 7,5. Bei 8.
Lee ist bei 8.
8?
Okay. Da sind wir gespannt. Werden wir schon im Laufe der Rezension wahrscheinlich feststellen, wer hier einigermaßen im grünen Bereich liegt.
Ja, das macht's ja so schön. Diese neue Geschichte. Ja, jetzt ist es aber bei dem Film, glaube ich, wirklich so, dass wir den gar nicht groß zusammenfassen können, ohne schon direkt was zu spoilern.
Ja, ich glaube, wir haben gesagt, wir setzen relativ früh die Spoiler-Triangel an.
Die steht auch bereit, insofern wollen wir die gleich ertönen lassen oder wollen wir erstmal so andere Sachen erzählen?
Wie siehst du das? Glaubst du, man kann hier schon ein bisschen was zusammenfassen, ohne was zu spoilern?
Nee, zusammenfassen wird schon schwierig, wenn man auf die Handlung reingeht, definitiv. Aber man könnte natürlich über die Handlung was sagen, man könnte über die Handlung, über die Besetzung was sagen. Man könnte natürlich die Fun Facts irgendwie vorziehen. Aber generell können wir auch gleich.
Gibt es da so viele? Also können wir gerne machen. Du, ich bin da offen für.
Mhm. Also ich fand es ganz lustig und das kann man eben spoilerfrei erzählen, dass sie sich einen April-Scherz erlaubt haben und in meinem Lieblingskino, in dem Alamo Drafthouse in New York. Mhm. Also ich war ja schon Alamo Drafthouse in Los Angeles wohlgemerkt und das ist wirklich eine geile Kinokette. Und da haben sie sich einfach mal einen Scherz erlaubt und haben eine Wiederaufführung angekündigt von Midsommar von Ari Aster. Und haben das Publikum aber überrascht. Die dachten, die gucken jetzt Midsommar und haben dann Bo is Afraid gescreent, ohne dass sie es wussten. Und so ist praktisch so ein erlesener Kern an Leuten, die sich Midsommar nochmal angucken wollten, ist dann in den Genuss gekommen, diesen Film einen Monat oder anderthalb Monate irgendwie vor dem offiziellen Release zu sehen. Das fand ich auf jeden Fall einen ganz, ganz lustigen Kniff.
Ja. Also du hättest dich gefreut, wie wär's dir ergangen, wenn du für Midsommar bezahlt hättest und da läuft auf einmal ein anderer Streifen?
Kommt natürlich stark drauf an, ob ich den schon gesehen habe oder nicht.
Also jetzt speziell der, jetzt rückblickend, hättest, wenn der, du jetzt den hier gesehen hättest, hättest dich gefreut oder?
Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass sie für Tanz der Teufel bezahlt haben und dann Sissy gescreent wird. Nee, nee.
Also.
Das ist der gleiche Regisseur.
Wie wäre deine Reaktion gewesen?
Ja, gut.
Wärst du jetzt einer unter denen im Publikum gewesen?
Ja, wie gesagt, ich glaube, es hängt sehr stark davon ab, ob ich den dann schon gekannt hätte oder nicht, Midsommar.
Ach so, weißt du, ja, Entschuldigung, ich habe falsch verstanden. Ja.
Aber wenn du jetzt Midsommar nicht kennen würdest, aber es würde jetzt um den neuen Film von dem gleichen Regisseur gehen, dann würdest du doch nicht aufstehen und würdest sagen, was ist das? Skandal, ich schreibe eine böse E-Mail.
Nee, natürlich nicht. Klar, freust du dich trotzdem. Cool. Jetzt weiß ich halt nicht, gibt ja Leute, die finden das irgendwie wichtig davor, die anderen Filme gesehen zu haben. Und weißt du, je nachdem, manchmal geht es ja auch so ein bisschen um die Entwicklung des Schaffens des jeweiligen Regisseurs. Und
dann ist das nicht chronologisch.
Ja, deswegen. Aber du, war ja jetzt in meinem Fall eh so. Das war ja mein erster Film von ihm.
Ja. Ach ja, stimmt ja.
Weder Hereditary noch Midsommar gesehen bisher.
Ja.
Ja.
Ganz interessant.
Und deswegen war ich da ziemlich unvoreingenommen. Und das war auf jeden Fall ein Ritt.
Definitiv.
Ja, ja. Was hast du sonst noch an Fun Facts? Also ich finde es relativ interessant, dass das ganz ursprünglich mal eigentlich als Langfilmdebüt geplant war von Ari Aster. Mhm. Ey, Alter, da draußen veranstalten die Rennen, oder was?
Es geht too ab. Fast, too furious.
Ah, ja, Mann.
Ja.
Wedding Drift.
Schön mit so einer Limousine hier in so einem, am Driften.
Ey, Alter, was geht denn da ab? Ich glaube, irgendwie Hochzeit, ne?
Ja. Okay. Wedding.
An einem Donnerstag. Wedding.
Läuft.
Was für ein Typ.
Ja, eben, und der hat ja schon mal einen Kurzfilm gemacht, den wir uns, glaube ich, auch alle angeguckt haben, oder? Also ich habe ihn gesehen.
Ja,
nope. Dave nicht.
Solltest du mir schicken, kam nichts. Ich habe jeden Tag mein Postfach gecheckt.
Du bist so ein Keck, hast du ihn nicht gefunden?
Nee.
Ich habe dich mindestens einmal darauf hingewiesen.
Ach so, naja, hast du, ja?
Egal.
Ja, okay, gut, nee, hab ich dementsprechend nicht gesehen. Ich mach
hast du ihn auch schon ermahnt?
Nee, weil ich bin davon ausgegangen, dass er es geguckt hat.
Also gibt's jetzt direkt eine Abmahnung?
Ich bin jetzt schuld hier.
Nee. Zumal, das war ja jetzt in dem Fall auch so eben, dass ich erst sein neuestes Ding gesehen habe und danach konnte ich halt so ein bisschen was aufholen. Mhm. Hab's dann aber da gleich so gemacht, dass ich mir einfach alles angeguckt habe, weil das ist ja bei ihm schon überschaubar.
Was meinst du mit alles?
Das, was ich gesagt habe.
Du hast jetzt Midsommar und Hereditary gesehen?
Ja.
Okay.
Und alle Kurzfilme. Ja.
Auch nicht schlecht.
Deswegen sage ich ja, das ist von ihm, das kannst du an einem Tag machen. Also, das geht. Der so viel hat er nicht gemacht und die ganzen Kurzfilme sind auch wirklich sehenswert. Das ist cool. Gerade, und bei ihm finde ich es eben spannend im Hinblick auf sein Schaffen, deswegen, also im Hinblick auf Bo is Afraid ist es schon auch interessant, weil es immer um Familie geht bei ihm.
Und um Familientragödien. Die hängen da auch meistens mit dran. In irgendeiner Form. Also gerade bei Hereditary und Midsommar hast du ja wirklich einen ähnlichen Einstieg in den Film.
Genau.
Ja, zieht sich ein bisschen
durch. Ja, aber gerade auch so die Dynamik innerhalb einer Familie und Mutter ist auch immer ein Riesenthema oder oft.
Mommy Issue
und the Movie. Generell so Verhältnis von Eltern zu Kindern, das findet in vielen seiner Kurzfilme auch statt.
Interessant.
da mitunter echt abgefallen, ja. Also gibt auch so Sachen, wo du merkst, na, der war halt auch mal Student und hat halt offenbar auch viel für Schwanzwitze übrig. Also hat da einer seiner Kurzfilme ist so ein komplettes Fake-Commercial für so ein Schwanzding. Alter, das ist wirklich, also der scheint da eine Zeit lang schon auch ein bisschen drauf fokussiert gewesen zu sein. Und das kommt ja hier auch wieder zum Einsatz. Deswegen finde ich das halt spannend, weißt du, wenn du so die ganzen Kurzfilme, würde ich auch echt empfehlen. Also es gibt auch wenig von den Kurzfilmen, die wirklich gar nichts können.
Okay, top.
Interessant.
Das sind ja auch nur eine Handvoll.
Was ist denn jetzt das Schwanzding? Also wofür wird denn da geworben? Schwanzding?
Ach so, wie du so einen Schwanzfurz machen kannst.
Kannst du das
und
mal
mit welchen Gefahren erläutern, das verbunden ist.
Was ist denn ein Schwanzfurz? Ich kriege ja ein Fremdwort nach dem anderen. entgegengeballert.
Geht mir
soll damit
genau
was anfangen können.
So ein bisschen wie Queefen für Männer.
Queefen?
Queefen ist, glaube ich.
Oh mein Gott, ihr guckt Queefen alle kein South Park
das
oder was?
Oder?
Ja.
Ja, okay.
Was ist das, Trump?
Aber ich weiß nicht, wie das
bei Männern funktioniert. Das
weibliche Pendant.
Ach so. Ja, das erklärt er dir in seinem Spot.
Ah.
Okay. Gibt es das wirklich oder ist das Sci-Fi?
Alter. Nee,
keine
das
Ahnung,
ist Sci-Fi.
Okay.
Ich kenne nur Teebeuteln.
Du bist jetzt auf einer ganz anderen Baustelle unterwegs. Ich kenne nur Teebeuteln. Meine Ex-Freundin kennt das auch alle.
What's happening here exactly? Is this sexting?
Ja, ich habe Bock, mir die auch mal anzugucken.
Ja, musst du dir reinziehen.
Jetzt nach dem, wie ist es bei der Begriff nochmal?
Also warte, wenn ihr es jetzt genau wissen wollt, dann gucke ich mal nach, wie der genau hieß, weil die sind auch alle eben bei Letterboxd.
Nein, ich bin aber tatsächlich auch bei Lanthimos und diesen ganzen Leuten wollte ich mir auch immer die ganzen Kurzfilme angucken,
ja,
die
eben, da
vorgemacht
gibt's ja auch
haben
ein paar,
und die zwischendurch
genau. Interessante.
Oder David Lynch, habe ich mir auch mal sämtliche Kurzfilme reinzuziehen, weil die auch echt geile.
Da muss ich mal aufholen. Ich bin da ein bisschen schluderig. So. Ich nehme mir mal vor, die will ich auch alle sehen, aber verpasst dann immer.
Mhm.
TDF Really Works heißt das Ding.
TDF.
TDF Really Works.
Auf dem Plakat steht Tinos Dickfart.
So, ein Dickfart.
Ja, aber eben, den würde ich da jetzt mal außen vor nehmen. Aber sonst gibt es eben auch einige seiner Kurzfilme, die sich halt mit Familiendynamiken beschäftigen.
Die sind dann schon ein bisschen deeper.
Und gerade auch so das Verhältnis zur Mutter oder zum Vater wird mitunter halt ähnlich thematisiert wie hier. Und deswegen fand ich das schon interessant.
Mhm.
Ja.
Hm. Habt ihr noch weitere Trivia Facts, Fun Facts?
Nee, also was bringt es dem Publikum jetzt auch, wenn wir jetzt die Besetzung hier aufzählen, weißt du?
Naja.
Wenn die ansonsten den Film noch nicht gesehen haben. Also das ist in jedem Fall ein Film, den man analysieren muss, wo wir selber ein bisschen Sachen interpretieren können.
Mhm.
Und was Lee meint ja schon, wenn man in die Handlung reingeht, spoilert man. Deswegen würden wir direkt jetzt die Spoiler-Triangel raushauen, oder?
Ja, man könnte vielleicht noch sagen, dass dieser Film andere Arbeitstitel hatte.
Ja, genau, das hätte ich jetzt auch noch.
Weil der Kurzfilm, der ist von 2011. Der heißt nur Bo. Mhm. Und dieser Film, auch wenn Bo is Afraid schon immer da kursierte, war es ursprünglich während der Dreharbeiten Mona's Choice und davor noch, als das Drehbuch auch im Internet kursierte, Disappointment Boulevard.
Ja.
Okay.
Und mir ist doch aufgefallen, bei den Credits am Ende gibt es doch dann immer die Erwähnung der Limited-Unternehmung für solche Projekte, Filmprojekte.
Mhm.
Und da stand Mama is the best.
Mhm.
Also, was ja auch irgendwie Rückschlüsse liefert.
Da bin ich ja mal gespannt, was die Parallelen angeht zwischen dem Kurzfilm und dem aktuellen Werk, wie es da aussieht.
Ja, das ist natürlich nur schwer zu vergleichen, weil, also auch wenn es inhaltlich genau das gleiche ist, geht das eine halt 3 Stunden und der andere ist, glaube ich, 7 Minuten oder 8 Minuten. Weiß ich, muss ich jetzt nochmal nachgucken.
Ja, aber vielleicht erzählst du ja, dass in den 7 Minuten schon alles erzählt worden ist. Das weiß ich ja nicht, was da das Fazit ist. Da sind wir ja noch nicht.
Also 30 Mal so kurz. Interessant auf jeden Fall.
Ja.
Naja, ist schon krass.
Unser Mathe-Genie hier.
Nee, ich habe mich verrechnet.
Ja, haut nicht gar hin. Nicht. Es sind mehr als
ich habe nicht mal nachgerechnet. Ich habe es einfach geglaubt. Du bist mein Freund. Ich glaube dir alles, wenn du es sagst.
Okay.
Ja. Gut,
Spoiler-Triangel. Du schuldest mir noch 3 Millionen Euro.
Kriegst du.
Was ist denn das? Ist wirklich so? Das wird doch auch rausgefiltert, Alter. Das kann mir keiner
wirklich
von euch erzählen.
So klingt eine Triangel? Was zur Hölle?
Nee.
Ich habe das noch nie gesehen. Nee? Die Triangel?
Die hat man gut.
Aber warum? Okay. Ist das so wegen der Tonlage?
Ja, klar, natürlich hat das mit den Frequenzen zu tun.
Wenn du die Frequenz, das Händeklatschen so hinkriegen würdest, dass die gleiche Frequenz ist wie die Triangel.
Ja, kannst du synchron zu meinem Klatschen.
Nee, das meinte ich ja vorhin. Beim Klatschen, das, was primär das Geräusch erzeugt, ist halt die Luft.
Ja.
Und die Luft wird, und immer wenn irgendwo atmen ist oder Luft ist,
da wird halt viel rausgefiltert wegen der ganzen Raumatmo hier schon. Logisch.
Wenn ich es gleichzeitig mit der Triangel mache, dann ist nur die Triangel drauf, du Witzbold. Dann hört man den Klatschen trotzdem nicht.
Ja, das hast du jetzt schon verraten. Wir hätten noch sagen können, es ist das Klatschen.
Was?
Weiß doch keiner, dass es die Triangel war.
Oh mein Gott.
Suck my dick ass, man. Can you dig it?
Can you dig it? Und da plötzlich so ein Motivationsspruch dazwischen.
Can you dig it?
Ja.
Ja, komm, wir diggen jetzt die Spoiler-Triangel und alle, die Bo is Afraid noch nicht gesehen haben, die sollen hier auf jeden Fall vorskippen bis zum nächsten Film, zur nächsten Rezension. Wir setzen Kapitel.
Oder geht ins Kino.
Oder geht ins Kino und guckt den, aber vielleicht wollen die den ja nicht gucken, ist auch fein. Also wenn euch der Film gar nicht interessiert, könnt ihr natürlich auch gerne weiterhören, ist auch fein für uns.
Ja. So, wer will erzählen, was hier passiert?
Dave.
Digga, ich hab dir extra einen Bleistift hingelegt, jetzt klaust du mir meinen, oder was?
Sehe ich hier von den ganzen Naschstücken.
Achso, ja, Tatsache, hast du unter deinen Nüssen vergraben.
Hier ist alles unter meinen Nüssen vergraben. Da sind wir hier beim Teabagging. Den Bleistift geteabagged.
Oh mein Gott.
Ja, ist tatsächlich unter dem ganzen Essenskram hier von Mo ist der Bleistift verschwunden. Jetzt habe ich ihn wieder.
Mhm.
Gut.
So, kann weitergehen. Ja, willst du erzählen, was hier geht? Mich würde sehr interessieren, wie du das zusammenfasst.
Ja, wir können es ja gerne ergänzen.
Mhm.
Ich weiß auch gar nicht mehr, ob er direkt so einsteigt. Auf jeden Fall hat sich bei mir eingebrannt, dass er relativ schnell so eine leicht futuristische, sehr ghettoisierte Umgebung in einer Großstadt zeigt, wo sich Bo befindet, dort wohnt. Bo, gespielt von Joaquin Phoenix, der vermeintlich unter Angstzuständen irgendwie leidet, weil er tierische Panik hat, irgendwie rauszugehen aus seiner Wohnung. Beziehungsweise, ich glaube, der kommt von der Arbeit. War das so der Einstieg?
Ja, aber so vermeintlich, finde ich, ist das gar nicht.
Ja.
Weil wir ihn auch ziemlich zu Beginn gleich bei seinem Therapeuten sehen, wo er über seine Ängste spricht.
Ja. Mhm. Und sich relativ schnell etabliert, dass er sich eigentlich eher zu Hause einbunkert, dort Essensvorräte hat, um möglichst wenig nach draußen in diese sehr gefährliche Umgebung zu kommen. Von seinem Therapeuten irgendwie ein neues Medikament verschrieben bekommt, wo er, glaube ich, was eben seine Angstzustände, glaube ich, lindern soll, was er aber auf jeden Fall, der Therapeut warnt ihn halt eindringlich, was er unbedingt mit Wasser zusammen einnehmen soll. Und er kommt dann halt nach Hause. Ich glaube, das ist so, dass er dann extrem nach Hause rennt. Da wartet irgendein zugehackter Ghetto-Typ auf ihn, der ihn halt verfolgt. Und
das scheint ein Prozedere zu sein, was er täglich erlebt, dass der Typ halt eine Gefahr ist, wenn es darum geht, nach Hause zu kommen.
Ja. Und man halt auch in den Medien irgendwie mitbekommt, ist Mord und Totschlag auf den Straßen angesagt, da rennt irgendein nackter Typ in der Gegend rum mit einem Messer, der halt irgendwelche Leute absticht, umbringt. Und er von dem Therapeuten nach Hause rennt, in letzter Sekunde noch die Tür hinter diesem zugehackten Typ zuhauen kann. Nach Hause kommt, Warnhinweis, ich glaube, von der Wohnungsgesellschaft dann irgendwie liest und Wasser abgestellt ist und er dann halt diese Tablette schluckt und dann erst mitbekommt, shit, ich habe gar kein Wasser mehr hier.
Mhm.
Und dann auch noch rüber zum hoffnungsvollen Späti will, weil die da natürlich Wasser haben. Er dann irgendwie versucht, möglichst zügig darüber zu kommen. Sich schnell das Wasser reinhaut, bevor das Medikament ohne Wasser seine vermeintlich negativen Auswirkungen etablieren kann. Und er dann irgendwie die Kohle zusammenkratzen muss, aber nicht genug Kohle hat dafür. Und dann schon gleich vom Besitzer des Ladens angezählt wird, dass er gleich die Bullen ruft, wenn er hier nicht den vollen Betrag hinlegt, wo ihm am Ende, glaube ich, nur 5 Cent fehlen und er dann halt, glaube ich, wieder in den nächsten Angstzustand verfällt und versucht, aus dieser für ihn echt schwierigen Situation rauszukommen.
Er schmeißt ihm ja dann diese Leave a Penny, Take a Penny Box, ne? Schmeißt ihm ja dahin so nach dem Motto, hol dir die 5 Cent da raus und rennt dann zurück. Ja. Das ist halt echt so ein bisschen wie dieses Der Boden ist Lava-Spiel, ey, wie der über die Straße rennt, wo er sich halt echt im Laden schon Gedanken macht, okay, den Weg nehme ich und ich muss den genauen Moment abpassen, so jetzt ist die Tür offen, jetzt kann ich straight durchrennen.
Hm. Ja, und im Film halt irgendwie relativ schnell aufgezeigt wird, er in relativ normaler Kleidung mit Hemd und Hose und ansonsten gibt es da eigentlich nur eher finstere finstere Gestalten, irgendwelche Nutten, die auf der Straße am Start sind, Drogendealer, Psychos, Killer und was weiß ich.
Ja, das ist eine üble Ecke, in der der lebt.
Ah. Und, ja, und dann mit dem Blick, mit der POV aus dem Laden von ihm, bahnen die sich ja dann, gehen ja dann in ein bestimmtes Gebäude rein, wo er wohnt. Und dann ist die Panik erstmal groß.
Genau, und davor wird, glaube ich, noch aufgezeigt, er telefoniert mit seiner Mutter. Er ist nämlich verabredet mit seiner Mutter, Mona.
Mhm, das ist wichtig.
Ja, das ist der wichtigste
Mona Punkt. Wasserman, die ihn halt erwartet auf einen Besuch. Ich glaube, die wohnt im Pflegeheim oder so. Jedenfalls geht da erstmal jemand anderes ans Telefon, um sie dann auch ranzuholen.
Nee, das ist ihre Haushälterin.
Ach, die Haushälterin,
stimmt. Ja, nee, ja. Die wohnt ja sehr gut situiert.
Und genau, sie ihn halt erwartet. Ich glaube, am nächsten Tag sein Flieger dann eben zu einer bestimmten Uhrzeit geht und...
Nee, am gleichen Tag, das ist ja der Druck. Ach,
richtig, am gleichen Tag.
Das Problem ist eben, er ist verabredet mit seiner Mutter, also sie zu besuchen. Und dann ruft er sie an und sagt, pass auf, das sieht schlecht aus, weil das eigentliche Ding, was jetzt vorfällt, ist, dass er ist schon auf dem Weg nach draußen, ist schon an der Haustür angekommen, hat die aufgemacht, stellt seinen Koffer raus, den er vorbereitet hat und mit dem Schlüssel im Schloss fällt ihm ein, fuck, meine Zahnseide, rennt zurück und das zeigt halt auch schon mal seine Neurosen, rennt halt zurück, um die Zahnseide zu holen, kommt zurück und sowohl der Koffer als auch der Schlüssel ist weg. Ah. Dann weiß er natürlich nicht, was er machen soll, ruft wieder die Mutter an und sagt, ey, sieht schlecht aus mit dem Kommen, weil mir wurde halt einfach der Schlüssel und der Koffer geklaut.
Ja. Und sie ihm dann ein sehr schnell indirekt ein schlechtes Gewissen macht,
ja, ja, klar.
Ihm vorwirft, hier, das ist doch...
Ja, man hört halt, sie glaubt ihm das nicht so richtig. Und das triggert in ihm halt schon wieder alles Mögliche.
Ja, er versucht sie zu beschwichtigen, aber irgendwie funktioniert es nicht. Und sie legt, glaube ich, dann auch einfach irgendwann nur auf und lässt ihn erstmal mit der Situation allein.
Ja.
Und gerade durch dieses erste Gespräch wird relativ schnell etabliert, wieso das aktuelle Verhältnis zwischen Mutter und ihm ist. Und zwar schwierig.
Ja, ich finde, darüber wird sogar viel mehr noch etabliert, dass das eben nicht nur das aktuelle Verhältnis ist, sondern dass das schon ewig so geht, dass das halt die Dynamik zwischen den beiden ist.
Genau, ich glaube, da steigt auch der Film dann ein. Er ist ja unterwegs und findet, glaube ich, bei irgendeinem Straßenhändler ja auch so eine Engelsfigur, die er für horrendes Geld, ich glaube $85 oder so waren es, dann abkauft. Er versucht, ihn dann runterzuhalten, handeln, aber merkt dann schnell, okay, da kommt er irgendwie nicht weiter. Und diese Figur, die unterzeichnet er dann halt für seine Mutter, ist halt für ihn ein sehr schönes Mitbringsel, was er eigentlich zum Kurzbesuch da auch mitbringen.
Ja, und dass da noch mehr dran hängt, das spürt man ja schon auch, glaube ich, gleich zu Beginn. Und das sehen wir dann auch im weiteren Verlauf, dass das alles irgendwie eine Bedeutung hat. Ja, und dann beginnt halt echt ein wilder Ritt, weil dann macht er sich auf den Weg zu ihr, vor allem halt ohne zu fliegen. Und dann ist es fast schon eine Art Roadtrip.
Ja, will sich auf den Weg machen, genau. Ich glaube, bei einem der Runs wird er von einem Transporter angefahren.
Nee, ist es nicht sogar der Notarztwagen oder was? Oder nee, stimmt, irgendein Auto? Nee, auf
das,
jeden
ist
Fall.
Doch, das ist doch das Auto von dem Ehepaar, wo von diesem gut situierten.
Ach, das recht, ja, ja, genau. Aber also der wird da halt angegriffen von dem Typ, der nackt rumrennt und Leute absticht. Und aus der Situation wird er mehr oder weniger gerettet, halt schon hart lädiert und dann eben noch überfahren.
Ja.
Und die nehmen ihn dann mit und pflegen ihn.
Genau, ungewollt. Er wacht auf und wacht auf einmal in einem Kinderzimmer auf, in einem gut eingerichteten Haus von diesem besagten Ehepaar, was ihn halt eben in seinem Fluchtversuch, Panikversuch dann eben umgekarrt hat.
Die Tochter findet es nicht so geil, dass er sich jetzt in dem Zimmer da aufhält, wo sie normalerweise wohnt. Ja. Lässt sie ihn auch zu verstehen geben, dass sie es nicht so geil findet. Also im Grunde genommen merken wir schon, was er für ein Typ ist. Denn diese Angstzustände werden sehr bildlich dargestellt.
Ja.
Er entschuldigt sich bei jeder einzelnen Person. Selbst bei Leuten, die ihn umbringen wollen, entschuldigt er sich die ganze Zeit. Und er ist ständig in dieser Verteidigungssituation, in dieser Defensivsituation. Und er guckt aus dem Fenster und da sieht er Leute praktisch, die ihm Böses wollen. So. Und er sieht hinter jeder Ecke sieht er halt Panik und Aggression und Krieg. Selbst in so einem Moment, wo er sich entspannt in die Badewanne legen will, und du denkst, okay, hier habe ich jetzt ein bisschen Ruhe, ist keine Ruhe, weil selbst da ist er in Gefahr oder wird beobachtet. Oder und das sind so alles Momente, die sind halt bildlich dargestellt und nicht nur in seinem Kopf, sondern man sieht halt wirklich, dass da was ist.
Genau, man kann vielleicht auch erwähnen, in der Situation, wo er versucht, schnell dieses Wasser sich zu organisieren, um halt schnell wieder zurückzukommen, klemmt er halt in die Haustür irgendwie so ein Telefonbuch oder ein dickes Buch, um dann zügig zurückzukommen. Und dann ist er halt da in dem Laden und sieht dann, dass halt die Ghetto-Leute das halt checken, dass die Tür von diesem schönen Haus erstmal nur angelehnt ist. Und
da stürmen die ja rein.
Die Massen da rein.
Da stürmen die rein, ja.
Ey, wie bei Walking Dead, Alter. Ja. Oder?
Ja, Mann. Und der dann auch schnell sieht, shit, die dringen auch in seine Wohnung ein und ja.
Ja, oder halt auch besonders interessant, dass er nachts Zettel unter seiner Tür zugeschoben bekommt, dass er gefälligst die Musik leiser drehen soll. Erstmal noch ganz nett, weil die Nachbarn versuchen da zu schlafen.
Ja.
Und bei ihm ist alles ruhig, da ist keine Musik, da ist nichts an. Und dann werden die Zettel immer aggressiver, die so im Laufe der Zeit kommen. Meinen so, willst du mich jetzt provozieren? Hast du jetzt die Musik noch lauter gemacht, obwohl ich dich gebeten habe, die runterzudrehen? Mhm. Und er ist schon wieder in dieser Defensivposition, dass er sich irgendwie, dass er sich verantworten muss für etwas, wofür er selber gar nichts kann, dass er selber gar nichts macht.
Genau, man sieht ihn als Zuschauer einfach dabei immer nur aufwachen, wie jemand da zu seiner Wohnungstür geht und da diese Zettel durchschiebt. Und man weiß natürlich als Zuschauer, ist es eigentlich gar nicht mit der Mucke.
Aber muss ich verantworten. Ja.
Genau. Mhm.
Ja. Ja, aber er hat trotzdem natürlich eine gewisse Opferrolle.
Ja.
Mhm. Also das, finde ich, wird schon auch von Anfang an gezeigt, dass er jetzt nicht einfach so da reinstolpert, sondern dass das halt scheinbar schon was ist, was ihn sein Leben lang schon beschäftigt.
Auf jeden Fall.
So diese Angstzustände, egal wie real die jetzt sein mögen, so, das ist was, was den halt schon immer prägt.
Mhm.
Das kommt raus, finde ich.
Ja, definitiv.
Ja, nachdem er dann von diesem Ehepaar aufgegabelt wurde und wieder aufgepäppelt wird, da entwickeln sich dann auch komische Dinge, die darin enden. Also die können ihn erstmal ganz gut verarzten, weil der Mann ist Chirurg.
Mhm.
Und dann haben die auch alle Medikamente am Start und so weiter. Er hat ja auch noch seine eigenen. Aber die Situation dort spitzt sich halt zu und das endet darin, dass er dort auch wieder flüchtet.
Mhm.
Ursprünglich wollte er von dem Vater dieses Ehepaars gefahren werden.
Ja, das wird auch immer wieder verschoben.
Genau.
Das sind jetzt halt, aber ich meine, wenn wir jetzt alles aufdröseln, dann sprechen wir echt ewig über den Film, ne? Also ich finde all diese Situationen.
Er erfährt ja dann, dass seine Mutter gestorben ist. Das sollten wir dann hier schon sagen. Er bekommt ein Telefonat von dem Anwalt, von der Mutter, mitgeteilt, dass die Mutter jetzt gestorben ist und er halt zur Beerdigung erscheinen soll, weil das Testament dann, oder Ansprache zur Beerdigung auf jeden Fall unter seinem Beisein erfolgen sollte. Das hatte sie natürlich
war so ein bisschen Bedingung.
Gefordert, genau. Und alle auf ihn warten. Mhm. Also ein riesen Druck aufgebaut wird, die Erwartungshaltung ist riesig, der Anwalt macht tierisch Druck. Und
wir wissen noch gar nicht, dadurch, dass er dann da immer wieder so im Delirium ist und bei dieser Familie untergebracht ist, weiß man gar nicht so genau, wie viele Tage vergehen.
Ja. Mhm.
Also auch wenn es immer wieder heißt, ja morgen. Mhm. Aber so irgendwann verschwimmt das so ein bisschen, dass man nicht wirklich weiß, wie viel Zeit ist jetzt vergangen. Und der Anwalt macht Druck und sagt, wir können nicht ewig auf dich warten. So, die Beerdigung wird irgendwann stattfinden, egal ob du da bist oder nicht.
Ja.
Und dann hat er halt erst recht Druck, dahin zu kommen. Und dann flüchtet er eben wieder von dieser Familie, landet dann in der nächsten Sequenz im Wald bei so einem Trupp, bei so einem Theater, so einer Schauspielertruppe.
Ich würde vielleicht noch erwähnen wollen, dass das Paar, die ihn da aufpäppeln, auch einen Sohn hatten, der im Krieg gestorben ist, fürs Land gefallen ist und einen aus der Armee, der mit deren Sohn zusammen gedient hat, dann eben auch bei denen untergekommen ist, in so einem Wohnwagen wohnt und auch kein Wort sagt, ziemliche Psychogestalt ist, auch aufgrund seiner Statur und in ihm halt auch, also komische Zustände.
Er wird ja auch aufgehetzt in seiner Perspektive von der Tochter.
Ja.
Die hetzt ja diesen ehemaligen Kriegskameraden von ihm auf und sagt so, hier, unser neuer Feind.
Aber der hat ja eh schon irgendwie PTSD und
das auch.
Ist ziemlich gezeichnet von seinem Kriegseinsatz.
Ja. Aber er steht da dann so vor der Scheibe und beobachtet ihn halt. Ja. Also sieht schon recht bedrohlich aus.
Und wir sehen mehr oder weniger immer Bos Perspektive.
Ja.
Und deswegen ist alles, was da irgendwie von außen kommt, ziemlich schnell angsteinflößend. Löst irgendeine Angst aus. Und dann auch, als er dann bei dieser Truppe im Wald ankommt, gibt es wieder Situationen, die ihn halt sonst wohin schicken, also mental.
Mhm.
Und sollen wir jetzt zu Ende erzählen auch, weil wir spoilern, oder?
Ja, wir sind im Spoiler-Kapitel, wir können alles erzählen, was wir wollen. Also.
Ja, nee, ich meine, jetzt müssen wir die Handlung bis zum Schluss aufdröseln, oder sollen wir lieber mal drüber sprechen, wie wir das alles gefunden haben, weil...
Wir müssen nicht bis zum Schluss, also wir können einzelne Szenen nochmal vorheben. Vielleicht können wir nochmal erwähnen, dass wir Bo auch in verschiedenen Altersstufen sehen. Dass es auch Rückblenden gibt, wo er noch klein war als Kind. Und das Plakat sagt ja schon aus, wir sehen hier Bo in, glaube ich, in 4 verschiedenen Altersstufen.
Ey, habt ihr das gesehen? Dass der Typ, der ihn als Teenager spielt oder halt als Junge, das ist noch kein Teenager, ne? Oder
ein
Junge.
Wie auch immer, ein Junge. Dass da viele Fans gedacht haben, dass das KI ist.
Ach so.
Abgefahren. Und dass der Junge dann auf seinem Twitter-Account jetzt im Profil stehen hat, I'm not AI.
Ach so, wie geil. Ja. Ach, wie lustig. Krass.
Ja, weil er hat eine spezielle Optik, ne? Ja. Und irgendwie könnte man es meinen, ja.
Gutes Casting auf jeden Fall.
Ich weiß nicht richtig, was das über den Jungen aussagt, aber ja.
Ich würde halt zu der nächsten, ist es so ein bisschen episodenhaft aufgebaut, obwohl es schon kontinuierlich erzählt wird. Aber
es gibt immer so Abschnitte, ja.
Genau, ich würde halt das bei der Waldsituation vielleicht einfach noch erwähnen wollen, dass das Setting halt erstmal total abgefahren ist. Also er flüchtet dann eben und rennt halt in diesen Wald und trifft dann auf eine Theatergruppe. Ja. Oder eine Lebensgemeinschaft, die sich da im Wald angesiedelt haben. Und das wirkt halt auch alles immer so ein bisschen surrealer.
Auch filmisch gesehen.
Ja,
haben
das
die
hat
ja
voll
da,
Michel Gondry
haben die das ja Michel Gondry so mäßig inszeniert. Ja,
genau.
Also mit artifiziellen Attrappen und so von Bäumen und so. Also
bewegende
ja
Bühnenelemente, die dann
und
real werden.
Absolut
und so.
Konträr zu dem ghettoisierten städtischen Umfeld, wo der Film halt davor spielt. Und aber da auch schon
am Anfang
des Films.
Ja, aber das war ja auch schon recht artifiziell.
Artifiziell und halt auch in Situationen ja sehr überspitzt.
Mhm, total. Ja.
Und man kommt halt relativ schnell in den Modus, wo man dann nicht weiß, ist es jetzt so die allgemeine Realität oder ist es halt nur seine Realität und seine Wahrnehmung. Damit spielt halt der Film sehr, sehr viel.
Und deswegen meinte ich, weil wir halt nur seinen Blickwinkel erzählt bekommen die ganze Zeit, fragt man sich sehr schnell, was ist davon überhaupt real und was ist eben nur sein wilder Film.
Man darf ja halt nicht den Fehler machen und den Film aus der eigenen Perspektive gucken und sagen so, was ist denn das für ein Scheiß und warum passiert das jetzt? Sondern du musst dich halt wirklich in Bo reinversetzen und musst aus seiner POV gucken.
Genau, also es fängt relativ schnell an, dass der Film eben Raum für Interpretationen einfach bietet.
Ja, das geht keine 10 Minuten, glaube ich. Ne?
Und darauf muss man sich einlassen. Und wenn man das kann, darauf Bock hat vor allem.
Ging das für euch?
Ja, sehr viel.
Okay, interessant. Weil wir sind uns wahrscheinlich einig, dass Nora das nicht so gelungen ist. Mhm. Weil die war ja auch mit uns im Kino und die war eben nach dem Film auf dem Standpunkt, dass sie meinte, ich weiß nicht, ob ich wütend sein soll, weil sie wohl über weite Strecken des Films wütend war, weil sie sagt, sie hat nicht verstanden, was ihr da gezeigt wird. Mhm.
Sie war
aber eben auch berührt irgendwo.
Ja, sie war auch bei dem Punkt, dass sie gesagt hat, sie kann das noch nicht bewerten, sondern sie muss das sagen lassen.
Und ja, und dann sagt sie aber eben, eigentlich müsste man den Film nochmal gucken, aber ich will diesen Film nicht nochmal gucken. Ja,
schon ganz interessant.
Das ist eine Aussage auf jeden Fall.
Ja. Ja, hat natürlich wahnsinnig viel damit zu tun, ob du da in irgendeiner Form anknüpfen kannst oder nicht.
Ja.
Mhm. Ist super interessant, dass Ari Aster selbst in einem Interview den Film beschrieben hat als jüdisches Herr der Ringe.
Ja, total.
Und das Erlebnis eines 10-Jährigen, der halt mit Solo vollgepumpt wird und dann zum Einkaufen geschickt wird. Mhm. So hat er halt gesagt, so hat er diesen Film inszeniert. Und seltsamerweise kann ich es verstehen. Wir haben ja auch eine Reise, weißt du, mit einem bestimmten Ziel, was dahinter steckt von diesem Mann mit psychischen Problemen. Und das Ganze ist halt sehr sinnbildlich dargestellt. Ich fand ihn in vielerlei Momente fand ich ihn smart. Also du hast ja
Phoenix hat ja getwittert, wahrscheinlich im Hinblick auf Midsommar, dass du diesen Film nicht auf Pilzen schauen sollst.
Oh, okay, stimmt.
Ja, ist vielleicht ein ganz guter Hinweis.
Also
weil,
man sollte vielleicht doch trotzdem diesen Film auch nicht auf Medikamenten sehen oder sonst was. Das könnte nach hinten losgehen.
Wobei ich den Film gar nicht so stark mit einer jüdischen Perspektive irgendwie verbinde. Also klar, der Hintergrund wird ein bisschen beleuchtet.
Aber ich glaube, das hat man hierzulande auch nicht so auf dem Schirm wie in den USA. Weil, also man kriegt das über viele Filme und Serien immer wieder vermittelt, ob es jetzt, du hast sie vorhin erwähnt, der Film, Alter, von der Bodies Schauspielerin.
Ach so.
Ist der Film, den sie davor gemacht hat, wo wir noch meinten, da wird jedenfalls die Dynamik in der jüdischen Familie auch ziemlich geil auf. Shiver Baby, danke. Mhm. Meine Fresse. Dass dort eben auch die Dynamik so von Eltern zu Kindern im jüdischen Haushalt, dass das da auch thematisiert wird. Ganz krass auch Marvelous Mrs. Maisel. So der Stellenwert von diesen jüdischen, nennen wir es mal, Abläufen in so einer Familie und inwiefern du dich dem überhaupt entziehen kannst oder nicht. Und ich meine, Ari Aster ist natürlich auch ein jüdischer Mensch und da ist ganz viel Autobiografisches drin. Also das merkt man eben auch, wenn man die Kurzfilme gesehen hat. Meine Fresse, muss der ein schwieriges Verhältnis zu seiner Mutter gehabt haben.
Ja, das mag sein, aber für mich hat das halt wenig sonst Ansätze aus dem Judentum gehabt, wenn es
Nein, aber so
geht.
Dieses Übermutter-Ding, das ist halt, glaube ich, tatsächlich gesellschaftlich in den USA sein, so konnotiert. Und das spielt hier stark mit rein.
Ja, voll.
Also wo ich Religion drin gesehen habe, war definitiv das Kapitel mit dieser konservativen Familie, mit dem verstorbenen Sohn. Weil das sind ja so eine erzchristlichen, konservativen, weißt du, liebe deinen Nächsten, Eltern.
Christlich.
Christlich, genau. Und er hat sich ja da nicht wohlgefühlt.
Aber was war so krass christlich für dich an dem Haushalt?
Naja, hast ja gesehen, dass überall diese Jesuskreuze hingen und so weiter zwischen den Bildern von dem toten Jungen und so hin und her. Insofern.
Ja, aber jetzt zum Umgang von ihnen mit ihm?
Dass er sich nicht wohlgefühlt hat da.
Ach, nur durch
dass
die Umgebung.
Dass er so ein bisschen angefeindet wird, genau, weil er ist halt aus einer anderen Religion.
Aber die
halt
haben ja nicht einmal angesprochen, dass er Jude ist.
Nee, aber das habe ich da drin gesehen. Ich habe da religiöse Motive in diesem Kapitel gesehen. Das meine ich damit. Durch den, dass er sich da nicht so richtig wohlgefühlt hat, dass er die Bräuche da nicht versteht. Er guckt dieses Bild von diesem Jungen an, guckt sich dieses ganze, also diesen Schrein da an. Mhm. Das sind so alles Momente, wo er nicht nachvollziehen konnte, warum die so sind, wie sie sind. Und das, da habe ich schon ein bisschen Religionsmotive drin gesehen.
Ja, das finde ich, macht dieser Film sowieso sehr clever, dass du aus jeder Szene kannst du irgendwelche Rückschlüsse auf seine Ängste ziehen.
Ja, voll. Definitiv.
Und das macht es schon spannend, finde ich. Ich finde, dass er da auch schon das ein oder andere Mal ein bisschen, jetzt nicht übers Ziel hinausschießt, aber das ist so aufs gesamte Drehbuch gesehen halt stellenweise schon, nennen wir es mal, messy. Mhm. Weißt du, das hätte man stringenter machen können und auch ein bisschen geordneter vielleicht, dass das griffiger wird für Leute, die sich nicht so drauf einlassen wollen. Mhm. Weil selbst wenn du dich komplett drauf einlässt, wovon ich jetzt mal ausgehe, dass wir das alle gemacht haben, bleiben Fragen offen und es gibt sehr viel Raum für Interpretation und es wirkt schon ein bisschen unaufgeräumt so in der Summe. Was aber vielleicht halt auch da, weil ich glaube, es ist ein sehr persönlicher Film. Mhm. Es passt, deswegen fand ich das auch so stimmig, dass ich dann gelesen habe, dass das halt eigentlich einer der Filme war, die er zuerst machen wollte. Mhm. Weil man merkt eben auch an seinem anderen Schaffen, dass das Verhältnis zu den Eltern bei dem echt ein Thema ist. Mhm.
Definitiv.
Und eben generell diese Familiendynamiken. Und das ist natürlich jetzt hier wahnsinnig überspitzt, halt in dieser hochneurotischen, angstgestörten Person gezeigt. Mhm. Und eben, ich finde, da gibt es natürlich auch so ein paar Sinnbilder, die sind von sehr subtil bis wahnsinnig platt. Also ich meine, das Penismonster auf dem Dachboden gehört für mich jetzt zu den platteren Sinnbildern.
Sehe ich ähnlich. Oder die angeschwollenen Hoden.
Ja.
Genau.
Klar. Also, wie interpretiert ihr das? Schon bildlich, oder?
Was?
Na, so wie man es halt sieht.
Wäre es jetzt die Hoden oder das Penismonster? Ich muss nicht zwangsläufig exakt das Gleiche sein, finde ich. Aber also kommt auf jeden Fall beides für mich aus der gleichen Ecke. Die Mutter hat den halt metaphorisch kastriert, indem sie ihm anerzogen hat, zum einen, was der Vater für ein Wichser ist und dass eben Sex grundsätzlich was Böses ist, überspitzt natürlich in Form dieser Krankheit, die ihm da angetextet wurde, was zur Folge hatte, dass der nie Sex hatte. Dass für den Sex eben was ist, was tabu war, weil gefährlich und damit halt auch irgendwo darfst du nicht ran.
Und weil nie Sex und gefährlich und von wegen Stoppschild, schwillen halt.
Ja, hat er die Blue Balls des Grauens.
Genau, die Blue Balls halt angeschwollen, richtig. So habe ich es halt auch gesehen. Das ist
ja klar.
Wirklich bildlich zu sehen.
Ja.
Der Penis,
dass das
halt
eben keine Krankheit war, sondern dass das eben das jahrelange Verzichten auf Sex war.
Richtig. Und das Penismonster ist eh nicht zu sehen. Das soll halt heißen, dass sein Vater kein Gesicht hat, sondern dass es einfach nur ein biologischer Erzeuger war. Mhm. Wo halt nicht wirklich eine Person dahinter ist, sondern das ist einfach nur.
Ja, aber schon ja auch die Aggressivität, die sie mit Sex verbindet und damit das Böse, was es in sich trägt.
Klar. Ne?
Das ist da ja auch versinnbildlich damit.
Aber ich bin bei dir. Also das ist schon sehr plakativ und mit der Brechstange.
Das
so ein
ist platt.
Bisschen platt, ja.
Ja.
Aber
du, ich habe auch da Sachen gelesen. Es gibt Leute, die das nicht verstehen. Ne?
Ja, also, wobei das mit den Hoden, das hat man ja nur in einer kurzen Sequenz, ja, so in einem bestimmten Winkel gesehen, sag ich mal. Das wurde jetzt nicht
du siehst,
mit der Brechstange.
Naja, also spätestens als er dann Sex hat. Und
das kommt ja erst am Ende des Films, wo.
Ja, aber da sind natürlich, spielt da das nochmal mit rein.
Ja.
Und davor gibt es ja dann auch eben da die Situation mit Nathan Lane, der zu ihm sagt, so hier, ich habe dich untersucht und ganz ehrlich, deine Huden, da musst du mal genauer einen Blick drauf werfen. So, das muss sich ein Spezialist angucken. Also es gibt schon immer wieder den Hinweis.
Hinweise, ja, aber es wird dann halt eher mit der Brechstange im Verlauf des Films halt.
Ja, ja, klar. Am Anfang war es eher so, dass ich dachte, so beim Einsteigen in die Badewanne siehst du halt von der Seite kurz im Anschnitt die Eier und ich dachte mir nur so, Alter, was? Waren das jetzt wirklich die Eier so? Und dann halt siehst du ja ewig lang nichts mehr und dann wird es nochmal aufgegriffen. Ja, aber eben, also was es dann symbolisiert unterm Strich ist eben jetzt wenig subtil, aber es sagt natürlich trotzdem eine Menge über ihn aus, was aus ihm geworden ist und das Gesamtbild dessen, wie die Mutter ihn halt über die Jahre behandelt hat.
Genau, es verdichtet sich halt immer mehr im Verlaufe des Filmes, finde ich.
Ja, eben. Aber dass er halt anerzogen bekommen hat, dass er keinen Sex haben darf, weil es für ihn tödlich sein kann und weil es sowieso nur böse ist, das kriegst du ja, auch wenn du das am Ende erst so konkret erfährst, hast du auf dem Weg dahin immer wieder so kleine Hinweise darauf gehabt.
Mhm, finde ich auch.
Weil gibt es nicht auch den Moment, wo die Kleine ihn so anmacht?
Ja.
Ja.
Und er entsprechend abweisend reagiert?
Mhm.
Weil das halt voll konditioniert ist, so dem Moment, wo du an Sex denkst, geht schon das Schlimme los.
Genau, deswegen ist er da erstmal auf Anti. Ja, was man hat zum Beispiel, und nicht so platt, fand ich das Foreshadowing mit dem Motorboot auf dieser Kreuzfahrt, wo die Mutter ihn dann wegzieht, die Fernbedienung wegnimmt, das Motorboot dann praktisch kentert. Und dann am Ende steht er ja und schreit um Hilfe, während dieses Boot sinkt. Und das Publikum, was ihn dabei beobachtet, schaut halt nur gelangweilt dazu und isst halt Popcorn und interessiert sich nicht dafür, dass er gerade quasi zugrunde geht mit seinem psychischen Problem und applaudiert halt zwischendurch gelangweilt, während die dem Freak praktisch zuschauen.
Wer ist denn das Publikum?
Das Publikum sind alle Mitmenschen, alle Leute, alle Zivilisten. Die psychisch Kranken halt irgendwie... die das zwar gerne angucken, wenn einer irgendwie einen Anfall hat, aber nicht eingreifen.
Du glaubst, diese gerichtähnliche Situation, in der der sich am Ende wiederfindet,
das Tribunal, ja.
Ja, ist repräsentiert die gesamte Bevölkerung.
Das Publikum.
Ja,
nicht der Anwalt, nicht das Tribunal, was
eben, aber alle, die zuschauen.
Die außenrum sind, praktisch die in der Einkaufspassage zugucken, wenn einer einen epileptischen Anfall hat, richtig.
Okay.
Ob jetzt psychischer Natur oder jetzt physischer Natur, das waren für mich so die passiven Gaffer.
Ja.
Hat ja auch niemand eingegriffen, wenn er gesagt hat, helft mir und so weiter. Hat ja niemand reagiert.
Ja.
War ja mucksmäuschen still in dem Publikum. Das finde ich, ist stark.
Hm. Ja, also das Foreshadowing, was du angesprochen hast, das findet ja wirklich weit davor in so einer kurzen Szene. Das ist ja nicht mal eine separate Szene, das ist Teil einer Fahrt. Und das Spannende daran ist ja, dass dieses Spielzeug, was da kentert, dass der Junge ja hin will und die Mutter ihn aber wegzieht.
Stimmt.
Und das, finde ich, sagt einerseits wieder auch was über diese Mutter-Sohn-Dynamik aus, aber bedient eben auch das, was Gess eben angesprochen hat, dieses, da passiert was, ja, ist nicht unser Problem. Naja, ich finde den Film eh recht smart.
Ja.
Finde ich auch.
Die Situation, wo er mit seiner Mutter gezeigt wird als Kind, die finden ja gar nicht so häufig statt, aber das, was da gezeigt wird, vor allem verbildlicht, da sieht man schon relativ schnell, wie der Junge groß wird. Die beiden schlafen zusammen in einem Bett und er ist in einem Alter vielleicht 10, 11, wo man sich fragt, na, das ist schon relativ strange. Ja, und dass man halt schnell in den Modus reinkommt, okay, daher rührt es, daher rühren natürlich auch seine Angstzustände. Das ist ja eigentlich schon ein Ödipus-Komplex mäßig.
Und da gibt es ja einige Hinweise auf so mythologische Dinge. Ja. Ob das jetzt Ödipus oder Odysseus ist, das ist ja nicht ohne Grund so episch aufgezogen alles. Also ich finde schon, ja, da bedient er sich eben hier und da. Ob das dann eben in der Summe so hundertprozentig stimmig ist, ist, glaube ich, auch egal. Weil so kafkaesk, wie das Ding aufgezogen ist, geht es ja irgendwie auf. Also für mich zumindest.
Ja, finde ich auch.
Geht mir genauso.
Klingt erstmal so, als hätten wir den Film positiv verlassen.
Ja, geil. Freut mich.
Habt ihr irgendwas auf der negativen Seite?
Ich würde auf jeden Fall gerne erwähnen, wir hatten es ja schon gesagt, die Laufzeit sind 3 Stunden, also 179 Minuten, um genau zu sein. Und als ich das am selben Tag, als wir uns zum Kino verabredet haben, dann gelesen hatte, dachte ich, shit, Alter, das ist ja, oh Mann. Das wird ein Brocken.
Ja.
Ich fand die aber ziemlich kurzweilig. Also es wurde ziemlich dynamisch und sehr abwechslungsreich einfach die Story erzählt. deswegen habe ich die 3 Stunden nicht wirklich als 3 Stunden Film empfunden, sondern für mich hatte der eine relativ klare Linie. Mhm. Und auf die konnte ich mich gut einlassen. Wie ging es da euch?
Also bei kurzweilig bin ich nicht. Wenn ich hier ein Manko anbringen würde oder wenn ich hier jetzt irgendwas auf der Negativseite nennen würde, dann sind es schon die 3 Stunden Laufzeit. Also ich bin schon der Meinung, dass man einiges hier hätte strafen können, dass man diese Reise von ihm definitiv 30 Minuten kürzer hätte inszenieren können.
Eine Passage speziell, wo du was schneiden würdest?
Ja, ich glaube definitiv im letzten Drittel. Da verliert er so ein bisschen an Tempo. Also ich finde, der stärkste Teil ist tatsächlich der Einstieg in diesem Ghetto. Mhm. Und dann, wenn die Reise losgeht, finde ich es immer noch alles super interessant und bin immer noch bei ihm. Aber irgendwann denkst du so, okay, die 3 Stunden braucht man schon Sitzfleisch und hat vielleicht nicht die komplette Laufzeit gebraucht. Insofern wäre das wahrscheinlich mein negativer Punkt, dass ich sagen würde, 179 Minuten muss nicht.
Mhm. Wie geht's dir?
Ja, ich meinte ja vorm Kino noch, hoffentlich braucht er diese 3 Stunden.
Ja.
Weil das finde ich halt immer das Schlimmste, wenn man dann währenddessen das Gefühl hat, das hätte alles einfach kürzer sein können. Und da bin ich ein bisschen hin und her gerissen, weil einerseits glaube ich, dass er die braucht, weil es schon auch zur Wirkung beiträgt. Und es ist auch nicht so, als hätte der wirklich viel Leerlauf.
Ja.
Trotzdem bin ich der Meinung, und das ist dann aber eben wieder zum Drehbuch zurück, man hätte das definitiv straffen können. Mhm. Und dann wäre es eine ganze Ecke dynamischer auch, aber ich glaube
kurzweilig eben, ist, glaube ich, das falsche Wort.
Nee, kurzweilig finde ich es auch nicht, aber ich habe nun wirklich schon viele 3 Stunden Filme gesehen, die mir deutlich länger vorkamen. Ja, also, weil der eben aber hier wenig Leerlauf hat, ist schon so, dass die meiste Zeit über wirklich was passiert, aber hier und da hätte man definitiv straffen können. Hm. Ich bin aber der Meinung, dass man am Ende nichts wegschneiden darf, weil ich glaube, das ist gerade für die Figur, finde ich das enorm wichtig. Ich glaube, ich hätte da eher was aus der Nathan Lane, Amy Ryan Passage geschnitten.
Das soll ich so ähnlich haben.
Ja, und vielleicht vom Anfang der Waldsequenz auch noch ein bisschen was weg. So. Aber in der Summe war ich schwer beeindruckt. Ich habe vielleicht einen so einen Kritikpunkt hinblicklich Besetzung, weil die Mutter, die hat das super gespielt. Aber ich bin nicht so gut drauf klargekommen, dass ich halt nicht den Altersunterschied sehe, den ich gebraucht hätte, damit ich sofort gekauft habe.
Ja. Mhm.
Was ich meine?
Ja, klar. Er sieht ja auch ein bisschen älter aus in dem Film.
Er sieht älter aus, sie sieht deutlich jünger aus, als sie ist. Weil ich
meine,
altersmäßig kommt das hin mit ihr. Aber wenn die beide halt so aussehen, wie sie in dem Film aussehen, hat es mir das halt einen Moment schwer gemacht. Mhm.
Ich war froh, dass wir ihn auf Englisch mit deutschen Untertiteln geguckt haben, weil ich etliche Male ohne Untertitel nicht verstanden hätte, was Joaquin Phoenix da
Der nuschelt raushaut. Gut vor sich hin.
Alter Schwede, ja.
Wie gut der wieder war, ey. Das ist einfach ein krasser Schauspieler.
Nicht nur im Nuscheln ist er gut, ja. Insgesamt war er wieder top.
Schon eine krasse Leistung wieder.
Ja, ja, spielt er super. Aber ich meine, Alter, das ist nun mal eine wirklich dankbare Rolle. Meine Fresse.
Ja.
Da hast du ja auch wieder die komplette Palette dabei.
Klar. Muss man dann aber auch liefern.
Naja. Und ich meine, der es ursprünglich hätte werden sollen, war ja tatsächlich der Herr, mit dem er auch den Kurzfilm gedreht hat. Der ist aber dann verstorben, leider.
Ah ja.
Billy Mayo.
Trivia
mit dem hat der nämlich einiges gedreht. Also der hat ein paar Kurzfilme, wo er mitspielt. Einiges übertrieben, aber eben.
Du hast ja den Kurzfilm gesehen.
Ja.
Hättest du dir rückblickend vorstellen können, dass der Film dann auch ansatzweise so funktioniert hätte mit der Besetzung wie jetzt mit Joaquin Phoenix? Oder?
Nee, eben, ich habe jetzt Billy Mayo nicht wirklich so auf dem Schirm, dass ich dem das ohne weiteres zugetraut hätte. Aber wenn du den Kurzfilm anguckst, dann kommst du auch nicht auf die Idee, dass man daraus einen 3-Stunden-Film macht. Also weil da ist halt die Situation eben mit Koffer und Schlüssel weg, so das Ding. Aber eben auch mehr halt nur in der Wohnung und im Flur.
Ja, ist ja öfter, wenn man so Kurzfilme hat, wo daraus ein Langfilm gemacht wurde, dann hat man den Kurzfilm meistens immer nur eine Sequenz oder so. Bei Whiplash habe ich mir auch den Kurzfilm angeguckt.
Ja, genau.
Und das ist ja auch nur diese eine Sequenz mit diesem Battle zwischen seinem Konkurrenten und ihm und diesem Lehrer, der halt beide so antreibt oder so. Und der Rest des Films ist ja praktisch nicht existent.
Aber die Figur ist halt wirklich identisch. Also das ist ein Typ mit Angststörung, der zu seiner Mutter fahren möchte und dann eben Schlüssel und Koffer weg sind. So. Mhm. Deswegen ist das erstmal gleich. Mhm. Und dann rennt noch Ari Aster, kommt dann einmal als halt anderer Mieter in dem Haus über den Flur und schreit ihn nur irgendwie an. Mhm. Fuck off oder irgend sowas, sagt er zu ihm. Kleines Cameo.
Cameo ja. Gibt's auch noch. Mhm. Ja, können wir den Rest vom Cast noch erwähnen, oder? Nathan Lane, Amy Ryan spielt das konservative Ehepaar, Parker Posey ist dabei, Richard Kind kennt man, Bill Hader in einer kleinen Rolle, ja. Michael Gandolfini auch nochmal in einer sehr kleinen Rolle. Mhm. Und das Ganze in Szene gesetzt von seinem Stamm-DOP, Pavel Pogorzelski, der sei hier auf jeden Fall auch noch nicht unter den Tisch gekehrt. Ist auf jeden Fall jemand, der ziemlich intensive Bilder
ich
filmen kann, also auch was seinen anderen Film angeht.
Definitiv, bin ich bei dir. Ich finde aber, dass die Art Direction hier fast noch mehr geleistet hat, weil gerade diese Straße, in der der lebt,
ja, ist krass.
Und das Ding im Wald und so, das sind ja alles gebaute Sets. Mhm. Und das haben die schon geil gemacht.
Das stimmt
auch
schon.
Das ist die Schlussszene. Das wirkt so krass, düster, dunkel.
Ja,
sind schon krasse Sets auf jeden Fall. Hast du recht, Oscar-Nominierung für Art Direction wäre hier, wär hier nicht überraschend.
Und die Maske hatte auch richtig was zu tun, weil er kriegt ja schon den Film über immer mal so ein paar Blessuren mit.
Ja. Ich hatte gelesen, dass er sich irgendwie so scharfe Pins irgendwo in seine bandagierte Hand.
Das ist nur wirklich kein neues Ding. Ey. Also machst du, finde ich, fast schon automatisch, auch wenn du irgendwie humpeln musst oder so, dass du halt irgendwelche spitzen Kiesel in den Schuh klebst. Klar, hilft halt. Weil sonst, ne, man tendiert ja dazu, das dann irgendwann zu vergessen.
Ja.
Ist tricky.
Ja, nice.
Mhm, sehr schön.
Dann habt ihr noch was?
Ich fand es ganz lustig, ist mir am Anfang natürlich nicht aufgefallen. Ist euch das aufgefallen, dass beim Start des Films das Logo von der Firma seiner Mutter, also von Mona Wasserman, gezeigt wird als Production?
Ja, ich habe das Logo gesehen, aber ich habe das natürlich nicht. Wenn der Film noch nicht begonnen hat, wo sollst du den Kontext
her haben? Im Nachhinein dann auf die Checkt.
Genau.
Wie findet ihr das Plakat?
Ein bisschen lame.
Ja.
Danke. Ich finde das sogar sehr lame.
Was dem Film, glaube ich, nicht gerecht wird, weil der ist alles andere als lame. Insofern hätte man sich ein bisschen mehr einfallen lassen können. Aber was dem Film wiederum gut widerspiegelt, ist der Trailer.
Ja, weil, auch wenn es sehr schade ist, dass der Supertramp-Song dann nicht im Film untergekommen ist.
Ja, mit dem rechnest du dann natürlich, das ist schade, dass der nicht kommt, aber das ist schon ein Trailer, der mich auch, wo ich gesagt habe, okay, das ist meine Baustelle, das gefällt mir, das will ich auf jeden Fall sehen.
Ja, ging mir genauso.
Ja.
Ja, Goodbye Stranger, leider nicht im Film, aber ein paar andere ganz gute Songs.
Müsst ihr euch hier, wie ist nochmal der... Magnolia müsst ihr euch reinziehen, wenn ihr den Song hören wollt im Film.
Das stimmt, ja.
Ja.
Da spielt er eine wichtige Rolle. Aber Supertramp über einen Trailer zu legen, ist schon mal schon meistens eine gute Idee. Also es hebt den Trailer nochmal auf eine andere Stufe. Das ist eine geile Band für Filme oder für Trailer.
Total.
Ja. Ich finde nach wie vor, auch nachdem ich jetzt den dritten Langfilm gesehen habe, ist das ein sehr interessanter Regisseur, den ich auch weiterhin, wo ich weiter noch gespannt bleibe, was der so inszeniert und was er so rausbringt, Ari Aster.
Definitiv. Während die ersten beiden ja eher in die Richtung Horror gingen, hatte der vielleicht so ein bisschen an Horror erinnernde Elemente, aber es ist ja eigentlich eher ein Drama, war.
Ja. Aber es kommt ihm zugute, dass er Horrorfilme inszeniert hat, weil
auf
du
jeden
hast
Fall.
Schon diese bedrängten
andere
Momente
Ansätze
und
dann,
so.
Ja, genau.
Er hat schon Horror.
Er bedient sich da aus diesem Genre und macht noch was anderes
draus. Bildsprachlich und was den Score angeht, der hat schon auf jeden Fall Horrorelemente.
Ja. Total.
Also. Für manche Leute ist das wahrscheinlich sehr viel beklemmender als mancher wirklich Horrorfilm.
Ich kann mir auch vorstellen, dass der manche mehr verstört als jetzt Midsommar tatsächlich.
Ja,
kann schon sein.
Ja.
Ja.
Punkt oder was?
Budget? Ja, vielleicht noch Budget und Einspiel, weil das finde ich schon krass.
Ja, ich auch.
So Midsommar war ja dann doch ein finanzieller Erfolg und hat dem wahrscheinlich auch diese Möglichkeiten verschafft, dann überhaupt so einen Film auf dem Level zu drehen, weil der war deutlich teurer, der hat 35 Millionen gekostet. Und ich habe gerade nochmal nachgeguckt, aktuelles Einspiel, 10,725 habe ich mittlerweile gelesen, aber halt echt wenig.
Ja,
nicht nur im direkten Vergleich, sondern auch was das Budget angeht. Strange.
Ja, Mann.
Aber dass der nicht leicht zugänglich ist, so, das hat sich offenbar schnell rumgesprochen.
War das nicht auch dann der teuerste A24-Film vom Budget?
Also von Ari Aster oder
von allgemein von A24 bei mit 35 Millionen.
Ist das? Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ich glaube, irgendwas in der Richtung gelesen zu haben. Also nicht, ist jetzt Halbwissen, aber
das
ich glaube, der war mit 35 Millionen.
Das lässt sich aber leicht überprüfen.
Check mal.
Ja. Also, gucken wir mal. Dave ist auch schon fleißig am Googeln, oder was?
Okay. Mir war so, als hätte ich irgendwas in der Richtung gelesen.
Mhm. Ja, bei The Numbers wirkt es auf jeden Fall.
Naja, scheiße, da sind ja nur bei der Hälfte die Budgets mit drin. Aber ja, Everything Everywhere All at Once war schon zum Beispiel schon mal günstiger.
Ja.
Ja, ja, dann war das.
Nach der Listung ist er der teuerste.
Ja.
Mit Abstand.
Wobei jetzt halt nur gerade die Filme angucken, die auch A24 produziert hat.
Ja,
ne?
Klar, genau.
Ja. Naja, bei dem Vertrieb ist das natürlich noch was anderes. Ja. Ja.
Crazy.
Aber dann natürlich gerade auch gemessen am Budget. Ich meine, Everything Everywhere All at Once, 10 Millionen günstiger und erfolgreichster A24-Film wiederum.
Ja.
Finanziell.
Der wird die,
und was
dieser neueste Film wird die Firma nicht in den Bankrott führen. Davon können wir ausgehen.
Ja, wahrscheinlich nicht. Ja.
Die Frage ist, ob die Ari Aster nochmal so viel Geld und so eine Carte Blanche praktisch geben, dass er machen kann, was er will. Ja. Weil das war aufgrund seiner ersten beiden Filme, die erfolgreich waren.
Ja, und die eben auch beide bei A24 rausgekommen sind.
Richtig.
Deswegen, ja, wird spannend zu sehen, was mit dem nächsten passiert.
Absolut. Mhm. So, jetzt Punkte, wa?
Ja.
Gerne.
Hau raus.
IMDb. Liegt bei 7,1. Der Metascore bei enttäuschenden 63, finde ich. Echt überschaubar. Tomatometer liegt bei 6,8 von 10 bei 67%iger Weiterempfehlung. Die Audience liegt bei 3,7 von 5 bei 71%iger Weiterempfehlung. Letterboxd ist da ähnlich bei 3,5 von 5. Ja.
Das ist schon alles überschaubar, ne?
Ja. Sind jetzt keine Begeisterungsschwänge.
Das ist aber nur Ihre Meinung.
Ja, ja. Das sind wirklich keine Begeisterungsstürme.
Mhm. Was glaubt ihr, woran das liegt?
Ich vermute ganz stark an der Zugänglichkeit.
Oder Erwartung. Das ist halt das Ding. Man kennt seine ersten beiden Filme, geht halt rein so als Horrorfan, Genrefan, kriegt halt so ein Psychodrama.
Mhm.
Da könnte der eine, also es ist wieder so ein Film, da werden wenig in der Mitte sein irgendwie, die sagen, ja, ist nicht schlecht, sondern das sind halt die, sagen, was für ein absoluter Scheiß.
Mhm.
Kann schon sein.
Und die sagen, krass.
Das kann sehr gut sein, dass der ziemlich polarisiert mit dem Film, ja. Na, dann lösen wir mal auf. Dave, wo bist du?
Bei 8.
Terrific. Guess?
8,5.
Wow.
Auch nicht schlecht. Ich bin bei 9.
Wow.
Du bist bei einer 9.
Ja.
Krass.
Cool.
Ein bisschen vergeigt.
Ja, deswegen mit dem Statement, was du jetzt zuletzt rausgehauen hast, wundert es mich so ein bisschen, dass du bei mir auf 7 Punkte getippt hast.
Naja, du neigst ja auch gerne.
Weil 7 wäre ja nur so okay, oder nicht?
Nee, aber das heißt ja nicht, dass keiner irgendwie in der Mitte ist. Aber du neigst ja auch zu dem Attribut, jetzt fehlt's mir sogar, Alter.
Alter, heuchlerisch zu sein?
Danke. Heuchlerisch, okay. Wurde mir noch nicht oft unterstellt. Öfter mal was Neues.
Du benutzt es 500 Mal und ich benutze es nicht. Und deswegen fällt mir jetzt das Attribut nicht ein. Mann,
prätentiös.
Prätentiös, ja.
Guck mal. Kann Guess mittlerweile fließen.
Danke, Guessisch. Und ich dachte, hier kommt dieses prätentiös, aber auf der anderen Seite dachte ich mir natürlich auch trotzdem, dass du zu schätzen weißt, dass er dieses psychische Thema anders behandelt. Mm. Und wir mögen ja Filme, die anders sind als andere Filme.
Mm. Genau.
Und das muss man nicht mal
gut
sagen.
Gut, dass du es erwähnst. Ich mag das ja total, wenn Filme einfach versuchen, mit ihren Möglichkeiten andere Perspektiven aufzuzeigen. Mich hat das halt immer wieder auch erinnert an The Father oder eben, wie ist denn nochmal der Rockerfilm, wo er taub wird?
Rock of Ages.
Nein. Du weißt, welchen ich meine.
Rockerfilm, wo er taub wird?
Wo der Hauptdarsteller den Oscar gewonnen hat.
Ach so, du meinst hier, ja, mit Riz Ahmed.
Genau, danke.
Ja.
Wo einfach das Medium Film.
Metal.
Sound of Metal.
Danke.
Danke sehr, ja.
Danke euch. Danke.
Voll einfach, die Collabung.
Ja, genau. Einfach versucht, mit filmischen Mitteln den Zuschauer in so eine andere Situation zu führen. Das macht der ja hier auch anders, aber eben.
Dafür muss man schon Punkte geben.
Definitiv. Und daher finde ich ihn allein dessen auch schon einfach sehenswert, unabhängig davon, ob man was mit dieser Mutter-Kind-Geschichte vielleicht anfangen kann. Diesen filmischen Weg finde ich einfach sehr, sehr sehenswert.
Und wie interpretiert ihr das jetzt insgesamt für euch? was hier passiert ist, was er durchmacht?
Das ist ein Einblick in das Leben eines Mannes mit psychischen Problemen. Das ist meine Interpretation.
Heißt alles, was wir gesehen haben, hat in seinem Kopf stattgefunden?
Nein, nicht alles, aber
alles überspitzte.
Einiges.
Ja.
Oder? Und vieles ist halt
Dave sagt, alles, was wir gesehen haben, wurde überspitzt gezeigt?
Ja.
Okay.
Also, ich habe es für mich so interpretiert, dass das von einem Grundtenor die Realität war und alles, was so drüber war, war so seine Wahrnehmung aus seinen Psychosen heraus und aus seiner psychotischen Wahrnehmung heraus. Und letztendlich er aber halt in diesem Zustand ja quasi durch die total missglückte Erziehung der Mutter zustande gekommen ist und ihn ja quasi in diesen Ödipus-Komplex überhaupt so massiv gebracht hatte.
Als zum Beispiel gerade mal diese Episode mit Amy Ryan und Nathan Lane. Mhm. Wie seht ihr diese beiden Figuren?
Jetzt sind wir wieder in der Interpretation oder was von dem Film?
Ja, natürlich. Deswegen, ich habe ja gefragt, wie interpretiert ihr das Ganze für euch?
Ich glaube schon, dass es die gab, also nicht nur in seinem Kopf.
Ja, sage ich ja.
Okay, euch ist nicht aufgefallen, dass das Angestellte der Mutter waren?
Nee.
Leute, es gibt am Ende im Haus der Mutter den Shot Fotos an der Wand. Fotos.
Ja, stimmt. Auch der Psychiater war ja eben Handlanger.
Ach so, von wegen dann war.
Waren ja alles Angestellte der Mutter.
Ja, das hatte ich vergessen. Also was doch in deinem Kopf. Oder
oder
die Menschen haben halt. Weißt du, vielleicht waren das andere Menschen, genau. Aber in seinem Kopf waren das, hatten die ein Gesicht.
Ja, eben.
Genau.
Ja.
Ja. Deswegen, das funktioniert natürlich in beide Richtungen, wobei ich nicht glaube, dass er die Situation da so erlebt hat. Mhm. Aber es kann eine Interaktion mit Angestellten der Mutter gewesen sein, die er halt so wahrgenommen hat.
Ja, genau.
Ja.
Ja. Und so hat aber eben, glaube ich, alles. Oder alle Dinge, denen er so begegnet im Verlauf des Films, haben ja dann gegen Ende irgendwo einen Bezug.
Mhm. Okay.
Naja, das ist schon clever.
Ja.
So, jetzt sind wir natürlich gespannt, warum wir mit Bo's Afraid von Ari Aster anfangen sollten. Die wird uns da sicher Licht ins Dunkel bringen.
Naja, im Hinblick darauf, dass wir uns ja heute auch zeitlich so ein bisschen Limit gesetzt haben, wissen wir jetzt, dass wir uns beeilen müssen. Und ich habe es vorhin gesagt, ich habe mir dann wirklich halt an einem Tag sämtliche Ari Aster-Filme angeguckt. Und über Midsommar wurde hier noch gesprochen, oder schon. Da habe ich mir dann Director's Cut angeguckt, der ja ähnlich lang geht wie Bo's Afraid.
Ja. Mhm. Nur etwas kürzer.
Ja, ein paar Minuten weniger. Den fand ich auch sehr geil.
Ja.
Das ist schon auch hart Wirkung vor Logik, aber funktioniert.
So einen Horrorfilm bei strahlendem Sonnenlicht zu inszenieren, ist schon auch ein interessanter Ansatz.
Ach, ich fand den tatsächlich öfter lustig als angsteinflößend. Aber hab mich super unterhalten.
Ja. Ja, es ist auch viel eher subtiler Horror als so zu explizit.
Aber ist ist jetzt auch wieder ein Überraschungsding. Also wenn ich jetzt Lee bei Midsommar vorher raten würde, wäre ich definitiv im unteren Bereich. Und jetzt sagt er so, geil. Also so in letzter Zeit keine Ahnung, was damit dir los ist. So.
Ja.
So. Hattet ihr eigentlich mal The Wicker Man gesehen? Also,
nee, das noch nicht. Ich kenne das Remake tatsächlich.
Ich kenne jetzt nur noch Ari Aster Filme. Und trotzdem habe ich auf Letterboxd keine 100%. Also der Komplettist in mir, der juckt dann doch manchmal. Weil das neue Projekt von ihm da schon gelistet ist.
Wie viele Punkte würdest du mit Sommer dann geben?
8,5.
Wow, cool.
Damit ist er... Mit meinen 7, die hier stehen, ist er noch 1,5 Punkte höher.
Du hast aber ja nur die Kinofassung gesehen.
Ich habe nur die Kinofassung gesehen, das war in Amerika.
Der Director's Cut schlägt ja wirklich normal.
Der ist eine ganze Ecke länger.
Ja, also fördert Aspekte zutage, die man dann eben in der Kinofassung, klar, gar nicht wahrnimmt.
Bin gespannt.
Also, das ist mal wirklich anders von der Tonalität her, finde ich auch.
Trotzdem fühlt sich für mich der Film so an, als könnte man auch Dinge weglassen, weil ich finde eben, wie gesagt, viel Wirkung vor Logik. Mhm. Also, dass du hier irgendwie das Ding dann so zusammenpuzzeln könntest, wie Bo is Afraid, finde ich nicht.
Okay.
Das stimmt.
Das ist halt einfach irgendein Kult aufgemacht und dann gib ihm so keine Regeln.
Gib
und
ihr.
Ja. Aber eben auch da audiovisuell stark.
Mhm. Das kann er.
Ja. Ja, und da war ich natürlich durch Bo is Afraid echt irgendwie, hat mich das losgetreten. Ich hatte Bock, mehr zu sehen.
Okay.
Und deswegen sprechen wir jetzt über Hereditary, weil den haben wir noch nicht besprochen.
Haben wir.
Nicht ganz, ne. Aber ganz. Schöne Grüße an Olli. Der hat den in den Lostopf geworfen.
Sorry. Da muss er jetzt durch.
Da kriegt er Neues los. Also ja. Insofern, Mai 2022 hat er den reingeschmissen, aber dann kriegst du jetzt eine Rezension und darfst uns gerne einen neuen Film nennen.
Ja, zumal dann haben wir eben das Schaffen von Ari Aster, zumindest was seine Langfilme angeht, hier auch schon abgehakt. Weil ich weiß nicht mehr, wer hat Midsommar mitgebracht? War das...
Den habe ich mit Chirus hier besprochen, weil den haben wir in Los Angeles gesehen.
Stimmt.
So. Das war einer der Filme, den wir da im Kino gesehen haben. Im Alamo Drafthouse, da sind wir wieder.
Und da warst du bei 7 Punkten.
Da war ich bei 7. Ich fand ihn auch ein bisschen langgezogen. Ich fand die Prämisse interessant, aber ich war nicht komplett gefesselt. Ich habe auch bei Hereditary...
Vielleicht den nochmal mit Pilzen probieren.
Vielleicht, ja. Aber ich wollte mir auch, ich habe mir den Director's Cut, diesen Extended Cut habe ich mir ja gekauft. Insofern, den wollte ich ja nachholen. Und Hereditary war ich auch nicht komplett begeistert. Aber da kommen wir sicher gleich zu.
Ja.
Da ich auch ein bisschen was aussetzen. Also diese komplette
Begeisterung.
Fanbegeisterung von Ari Aster. Alle drei Filme sind perfekt. Da war ich noch nie.
Ja, vielleicht wollte ich es euch ja leicht machen, weil ihr jetzt schon wisst, wie ich zu Beau Is Afraid und Midsommar stehe. Und dachte deswegen auch die Reihenfolge. Das wäre irgendwie Quatsch, das andersrum zu machen. Jetzt Hereditary und ja, wie gesagt, vielleicht ist das ja ähnlich.
Guter Move. Na dann erzähl mal.
Das war nämlich sein Feature-Debüt und der eben auch schon für A24. Und von 2018. Und glaube ich schon, wie ihr ja vorhin auch angesprochen habt, eher klassisch Horror-Genre,
voll,
was hier bedient wird. Wobei, für mich ist das hier auch schon wieder irgendwie ein derber Mix. So, aber ich erkenne hier auf jeden Fall halt auch so Zitate von anderen Horrorfilmen und erkenne schon, dass das für Fans des Genres wahrscheinlich ein super krasser Film ist. Weil der da, glaube ich, eine Menge bedient. Und da eben auch so ein paar Genren im Horror-Genre, Subgenren dann nochmal abgrast. Und Gess hat es vorhin angesprochen, auch dieser Film steigt mit einem recht tragischen Ereignis ein. Es geht um eine Familie, wo die Oma stirbt. Also die Mutter unserer Protagonistin, Annie, das ist Toni Collettes Figur, die stirbt. Und die war psychisch krank. Und da steht ein Begräbnis an und die ganze Familie trauert natürlich. Ihr Mann, Gabriel Byrne, also von Gabriel Byrne gespielt. Der Sohn wird von Alex Wolff gespielt und eine Tochter haben sie auch noch, die ist jünger. Die wird von Millie Shapiro gespielt. Und wir sehen, dass in der Familie lief es schon davor nicht so hundertprozentig rund. Hat viel damit zu tun, dass die Kommunikation unter sämtlichen Familienmitgliedern so ein bisschen eingerostet ist. Die Mutter kommt überhaupt nicht mehr an den Sohn ran, weil der als Teenager halt völlig dicht macht. Die Tochter ist auch irgendwie in ihrer eigenen Welt, ist da schon auch viel beschäftigt mit dem Thema Tod. Also die scheint da auch irgendwie eine Vorliebe mitzubringen. Ist eh so ein bisschen spooky Kind par excellence. Also ey, so krass, Alter. Ich meine, also Kinder in Horrorfilmen ist ja eh immer so ein Thema, aber die brauchst du halt echt nur angucken und du weißt irgendwie, dass mit der noch irgendwas geschehen wird.
Ist auch krass, dass er dich mit so einem bestimmten Geräusch hier so portionisiert, weißt du, und schon vorbereitet. Und wenn du das Geräusch hast, hast du eine Assoziation, hat er ziemlich geil gemacht.
Ja, das kann man verraten. Die Tochter, die schnalzt ganz gerne mit der Zunge. Und das ist so ihr Signature-Move. Neben anderen Dingen. Und die ist eben recht introvertiert und der Sohn ist aber eben als Teenager mittlerweile im Alter, wo er schon auch Anschluss in der Schule hat und da eigentlich auch ganz gut wegkommt. Die Ladies mögen den. Und der raucht ganz gerne mal ein bisschen Weed mit seinen Freunden. Jetzt ist die Familie aber eben am Trauern und alle gehen halt unterschiedlich mit diesem Verlust um. Und die Mutter arbeitet als Künstlerin, die macht Miniaturen von Räumen und Situationen. Und da ist sie auch immer wieder am Telefon mit einer Galeristin, weil die das ausstellen wollen und da die Deadline immer näher rückt und sie aber jetzt bedingt durch diesen Trauerfall natürlich mehr Zeit braucht und da immer wieder verhandelt wird. Also sie hat so ein bisschen beruflich Druck, da weiterzuarbeiten, aber muss das natürlich auch irgendwie ein bisschen kreativ machen. Und da kommt immer wieder was dazwischen. Weil in diesem Haus fangen sich jetzt an, komische Dinge abzuspielen. Also und die unterschiedlichen Familienmitglieder nehmen immer mehr die Präsenz von etwas wahr, wo nicht klar ist, was es ist. Das ist aber eigentlich auch schon so ein Horrorfilm-Trope, ne? Dass irgendwie so das Übersinnliche, was man nicht so richtig greifen kann, sein Unwesen treibt. Und dann gibt gibt es weitere Tote? Und da will ich jetzt natürlich nicht zu weit in die Handlung eingehen, aber die Familie leidet weiter. Und das Thema Leiden ist hier, glaube ich, sowieso insgesamt Thema des Films. Mhm. Und irgendwo hat es halt auch, also ich habe natürlich Rosemary's Baby da drin wiedererkannt und es gibt schon ein paar Sachen, die hier echt deutlich zitiert werden. Aber in der Summe ist er trotzdem nicht wahnsinnig Klischee-Horrorfilm, finde ich.
Nee, aber wegen der Inszenierung und der Umsetzung jetzt, nicht wegen dem, nicht wegen der Story wahrscheinlich.
Nee, die Story ist noch am ehesten im Horror-Trope. Meine ich ja. Ja, genau. Nein, aber eben, ja, wie, ja, hast ja recht, wie es audiovisuell umgesetzt ist, das ist stellenweise schon sehr anders. Und auch wenn die hier an den ein oder anderen Stellen musikalisch das machen, was du von einem Horrorfilm erwartest, ist der Score insgesamt, finde ich, schon anders und auch sehr geil. Aber die Härte ist hier das Schauspiel.
Oder?
Alter, was ist denn bitte Toni Collette hier für einen Oscar-Snap?
Ja, ja, ist sie.
Also ich meine, die war für Sixth Sense Oscar nominiert und hat auch einen Emmy mal gewonnen. Aber in der Summe kommt die halt wirklich immer zu kurz, finde ich.
Die war unfassbar gut hier, definitiv.
Und ich finde die ganze Familie krass hier.
Gabriel Byrne war super.
Ja, und ich meine, Alter, Ann Dowd.
Ja, Mann.
Ich, also, nicht erst seit Handmaid's Tale denke ich mir so, immer wenn die auftaucht, oh oh, aufpassen. Aber sie spielt so geil, Alter. Die spielt immer so geil, so eine herzliche Lady. Und ja, die stillen Wasser, die tief sind. Also, schauspielerisch wird hier echt was aufgefahren. Und das fand ich schon krass. Ja.
Was ja auch nicht immer bei Horrorfilmen
das ist es
eine
meistens,
Voraussetzung
ja.
ist, dass ja. die Schauspieler...
Nee, und was aber eben ganz offensichtlich dann auch von, gerade von der Academy, halt vollkommen ignoriert wird.
Ja, schade.
Aber, also ich meine, die ist mal am Leiden hier im Film. Meine Fresse, ey, die hat richtig was zu spielen.
Haben sie aber bei Get Out, haben sie auch Kaluuya nominiert. Da habe ich es ja nicht verstanden. Das ist ja auch ein Horror-Genre.
Das war so ein Novum dann aber auch, ja.
Da war's dann
aber weil der Film später, halt auch insgesamt, ne, vor allem hat der Film halt insgesamt, der war ja auch anderweitig nominiert.
Ja, ja, stimmt.
Und das hilft natürlich. Ja, mal gucken. Also ich meine, kann mir gut vorstellen, wenn der Film jetzt halt heute rausgekommen wäre, wäre das unter Umständen was anderes, weil jetzt aber A24 halt mittlerweile auch gerade bei der Academy natürlich einen anderen Status hat. Da waren die ja noch verhältnismäßig neu.
Ja. Und war das der erste Horrorfilm von dem Studio? Hast du das zufällig auf dem Schirm?
Von A24 der erste Horrorfilm war... Oh, das weiß ich nicht, aber die haben ja schon von Anfang an immer sehr spezielle Genres bedient.
Ja, absolut.
Also da war
aber
bestimmt auch mal ein Horrorfilm dabei.
Kann ich mir nicht vorstellen, dass das der erste war.
Würde mich jetzt auch wundern.
Mir fällt rückblickend nichts anderes ein.
Naja, auf jeden Fall war der Unsichtbare, war das nicht auch ein A24-Film? Nee, das war,
wir gucken mal.
Das war Blumhouse, glaube ich.
Okay, also.
Du stellst aber Fragen.
Ja, also wirklich. While We're Young war davor, das ist kein Horrorfilm. The Witch war davor.
Ach, The Witch, richtig, so. Absolut.
The Lobster hat für manche Leute wahrscheinlich auch Horrorelemente, auch wenn es für mich die beste Rom-Com ever ist. Dann Moonlight.
Nee, The Witch,
The Lovers,
Frage beantwortet.
Lady Bird. Ja. Alright.
Ja, ich meine, The Witch zusammen mit If It Follows war ja so, ne, diese neue Welle an Horrorfilmen.
Ja, die so ein bisschen deeper gehen,
genau.
Ja, und A24 hat auf jeden Fall einen Teil dazu beigetragen, weil ich sehe, dass sie einfach daran, dass sie alle Ari Aster-Filme rausgebracht haben. Und ich meine, auch dieser Film ist auf der Schneider-Liste. Ja, was ich ganz geil finde, du meintest ja vorhin bei Bo's Afraid, die haben das Publikum überrascht. Oder was war ein April-Scherz? Oder
ja,
wie?
Der Film lief halt am 1. April, Midsommar sollte im 1. April laufen. Und dann haben die daraus diesen April-Prank gemacht.
Ja. Ja, hier war es so, dass das war aber nicht beabsichtigt. In Australien lief plötzlich bei einer Vorstellung zu Peter Rabbit, wo halt nur Eltern mit ihren Kindern drin waren, lief plötzlich der Trailer zu Hereditary. Oh.
So viel zur Zielgruppe.
Geil, Alter.
Hat natürlich eine kleinere Panik ausgelöst in dem Kino.
Bei Eltern und bei Kindern wahrscheinlich.
Ja. So, das heißt, viele haben halt das Kino fluchtartig verlassen. Und dann hat er das Kino natürlich erstmal jedem irgendwie Gratis-Tickets und sowas angeboten. Aber ja, das war kurzer Shitstorm.
Auch ich weiß, wir haben mich zwar für die nächsten 10 Jahre psychisch eher,
ja, genau.
Schwer traumatisiert,
aber ohne Witz. In den USA hätten die alle auf Therapie verklagt. Ja, klar.
Ja, auf jeden Fall.
Aber geile Marketingmaßnahme von A24.
Ja, ne? Die machen schon immer wieder echt coole Sachen. Übrigens, zu Bose Afraid kann man den Schlafanzug kaufen, in dem er lange Zeit rumrennt.
Ja. Muss ich nicht, ich habe ihn eh schon.
Auch mit dem gestickten Bow drauf,
ja. Mit dem gestickten Bow, ja. Mhm. Den Frottee-Anzug. Ja.
Mhm. Ja, also echt großes Schauspiel. Und audiovisuell auch hier wieder echt stark. Jetzt ist es aber so, dass das eben hier sämtliche Horrorgenres irgendwie in einem bedient. Und das, was dann schlussendlich die Geschichte und deren Auflösung ist, war für mich halt so, ah ja.
Danke. Da hat er für mich verloren.
Mhm. Ja.
Weil bis zu diesem Zeitpunkt war ich genauso begeistert wie du. Ich fand die Atmosphäre super, ich fand es geil, wie inszeniert worden ist. Ich fand das Schauspiel für einen Horrorfilm mega gut. Und dann kam dieses erklärende Brimborium, diese Horrorfilm-Tropes raus halt, was die Story angeht und die Auflösung.
Mhm.
Und dieses Mystery-Ding, was dann aufgemacht worden ist, das fand ich da nicht mehr geil. Da habe ich ihn abgewertet.
Ja.
Also sonst wäre er bei mir auch höher gewesen.
Naja, es ist halt auch hier dann wieder so ein bisschen ein Trope, was bedient wird.
Mhm.
Auch wenn es davor im Film platziert Hinweise auf dieses Ende gab, erschien es mir halt trotzdem so ein bisschen dünn dafür.
Mhm.
Ja,
also, oder ja, es ist halt einfach eben sehr Klischee-Horror.
Ja, ja. Ich komme nicht mehr auf den Namen, aber ich hatte auch mal ein paar Jahre davor gab es einen spanischen Horrorfilm, der eben genau gleiche Auflösung hatte.
Okay.
Und dadurch für mich halt null was Neues war.
Okay. Ja, da gab es leider Abstriche.
Jo.
Aber ist schon im direkten Vergleich ist schon geil, dass du Midsommar und Hereditary halt hintereinander gesehen hast und insofern halt siehst, weil hier spielt ja fast alles komplett im Dunkeln. Der Film ist ja komplett düster und du hast ja wenig so Tageslichtmomente, oder?
Naja, obwohl vieles auch tagsüber spielt, ist es dann eben drin in einem recht dunkel gehaltenen Haus.
Ja, eben. Ja.
Zumal sie auch bei ihrer Arbeit immer höchstens mit so am kleinen Spotlight arbeitet und dieser Lupe. Und ja, der Film ist sehr düster gehalten, auf jeden Fall.
Und dann hast du Midsommar als direkten Vergleich und er macht halt alles anders. Das finde ich schon ganz interessant.
Ja. Und ich finde eben Hereditary überrascht an der einen oder anderen Stelle.
Mhm.
Das finde ich, gerade für so Horrorfilme, also auch wenn viele halt natürlich auf so Schockmomente setzen, ich finde, der kommt hier weitestgehend ohne aus.
Ja.
Aber so ein paar Handlungsdinger, die schocken auch. Aber das ist halt ziemlich cool.
Aber hallo.
So ein paar Sachen echt lustig.
Auch dieses Familienraum, die einsteigt, ist schon sehr, sehr stark, diese Eröffnungsszene. Also,
wie was einsteigt?
Naja, dieses Drama, wo das Drama losgetreten wird praktisch mit der Großmutter und so, das ist schon auch eine krasser.
Mit dem Tod der Großmutter?
Genau, ist schon auch eine krasse Szene, wie es inszeniert ist.
Also, ja. Bedrückt. Ja, springt eigentlich auch direkt in die Handlung und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Egal. Habe ich schauspielerisch alle erwähnt?
Schreiben es auf, ich beschäftige mich später damit.
So machen wir das. Ja. Sehr gut. Ja, nee, ich glaube, ich habe alles gesagt. Jetzt kann ich Punkte raushauen. 2:07 geht er. Und ist rated R. Wer hätte das gedacht?
Ja, okay. Ja. Mit Kurzfassen ist nicht so bei Ari.
Nee, ne?
Alle Filme über 2 Stunden.
Wird immer länger.
3 Stunden. Das ja, wird immer länger. Stimmt, ja. Midsommar reicht auch nicht die Kinoversion. Da bringen wir noch eine Extended-Version raus, die noch länger ist. Und dann bringen wir einen Film raus, der noch länger ist als die Extended-Version von Midsommar. Ja, er steigert sich.
Warte mal ab. Director's Cut von Bo is Afraid.
Oh, ja.
4 Stunden.
Ja. 4 Stunden.
Wahrscheinlich.
So, die Zahlen zu Hereditary. 7,3 auf IMDb. Metascore ist bei 87.
Mhm. Wow.
Digga.
Alter.
Krass, ne? 8,3?
Vor allem, Alter.
Eben, finde ich auch. Und dann, warum war der nicht irgendwie groß bei den Preisen nominiert, ist echt schade. Ja, auf Rotten Tomatoes gibt es von der Kritik 8,3 im Schnitt. Publikum, das sind übrigens 90% Empfehlung auch hier, ne, von der Kritik, schon echt stark.
Wahnsinn.
Publikum ist bei 3,6 von 5 und Letterboxd 4,0.
Schon auch sehr überschwänglich.
Ja.
Große Begeisterung für Hereditary. So, und jetzt darf Guess anfangen.
Ja, ich muss immer noch mal gucken. Also damals so nach der Erstsichtung, da hatte ich schon diese ganzen Lobhudeleien im Hinterkopf, da war ich so ein bisschen bei overrated.
Ach so,
Film angeht so ganz leicht, aber weil ich auch das Ende nicht gut fand. Aber ansonsten ist der schon geil. Also von mir kriegt er eine 7,5. Hast du noch Punkte?
Ich glaube, ich war bei 8.
Du warst bei 8.
Also bin ich mir ziemlich sicher.
Mhm. Und Lee? Ich sag eine 8.
Ja, ich auch.
Sag, du klingelst.
Nee, ich bin auch bei 7,5.
Auch 7,5. Tatsächlich, ja. Dann klingeln wir zumindest. Dann klingeln wir beide 7,5 für Hereditary. Dann bist du aber...
Aber trotzdem ein guter Film, ne? Mhm. Also schon beeindruckend, wie der das inszeniert. Und Alter, wirklich das Schauspiel von Toni Collette, Mann. Ich mag die gerne. Und ich fand ja auch den Jungen echt stark.
Ja, Mann, den guck ich Alex Wolff. Gerne.
Da sind wir ja punktemäßig, sind wir ja dann...
Bei Pig war der dabei, ne? Und bei Oldham haben wir den gesehen. Ja.
Bei Prisoners war er der Sohn. Genau.
Ach, er war der Sohn, stimmt. Genau. Okay.
Und da sind wir uns ja einig, was jetzt die Rangfolge angeht, der drei Filme. Dass Bo is Afraid auf jeden Fall punktemäßig oben steht, danach Midsommar und danach Hereditary.
Ja, bei mir aber steigt alle? Das stetig mit ihm. Also es ist ein guter Verlauf. So, der nächste Film muss dann halt leider ein 10-Punkte-Film sein.
Aber alle drei empfehlenswert. Also das ist schon,
definitiv.
Das ist eine gute Quote.
Ja. Und ich habe auch neulich Scorsese in einem Interview gesehen, wo er mit Ari Aster spricht und ihn eben auch als eine, wie hat er es genannt, one of the most interesting new voices in cinema.
Ah, ja.
Und ich finde das immer so abgedroschen und platt, aber ich finde, auf ihn trifft es zu, weil der hat eine eigene Bildsprache.
Mhm.
Du erkennst seine Filme, wenn du die alle gesehen hast, hast du irgendwie, merkst du so, um was es dem geht, was der erzählen möchte. Und ja, das ist auf jeden Fall interessant, was der macht. Deswegen
und Martin Scorsese ist ja so unglaublich breit unterwegs und benutzt es ja eben auch nicht inflationär, finde ich.
Mhm. Weil das kann ich nicht beurteilen, aber ich meine, so eine Formulierung wird halt schon gerne mal bei jedem neuen Filmemacher
schon, aber,
benutzt. Ne? Ja. Aber auf ihn trifft das wirklich zu. Finde den spannend.
Ja, also für mich hat Martin Scorsese ein unglaublich riesig großes filmisches Grundverständnis.
Ja.
Da ist er wahrscheinlich in den Top 3 immer noch unterwegs. Was der auch an Filmen fördert, irgendwelche 70er, 80er Jahre Klassiker aus Afrika, die fast niemand kennt.
Naja, vor allem setzt er sich halt andauernd auch für die Restaurierung alter Filme
richtig.
Ein.
Ja.
Hat er ja selber diese Foundation und
Genau,
finde ich auch sehr cool.
Da war noch nie ein Horrorfilm inszeniert, oder? Scorsese?
Naja, angeblich ist er jetzt sein aktueller Film in Cannes. Der scheint ja so, könnte man als Horror auch verstehen, hat mich irgendwo gelesen, aber nicht. Also.
Wie ist der DiCaprio-Film auf der Gefängnisinsel? Der hat ja auch
Shutter Island,
der hat ja schon eine Menge Horrorelemente, finde ich.
Wahrscheinlich sogar mehr als der jetzt der aktuelle.
Ja, gut, könnte man wahrscheinlich in die Richtung ein.
Aber es klingt nach der besten sortieren. Performance von DiCaprio.
Mhm. Ach geil, da freut mich jetzt schon drauf.
Wohl einer der gleichzeitig dämlichsten, aber auch düstersten Charaktere, die er je gespielt hat.
Okay. Killers on the Flower Moon oder Off the Flower Moon. Wir sind
Off
bekannt.
The Flower Moon, ja.
Wir sind gespannt. Wir sind bekannt. Wir sind bekannt dafür, dass wir gespannt sind.
Beides.
Ja. Beides. So, nach 100 Minuten jetzt mal genug von Ari Aster. Ich habe tatsächlich was dabei, was nichts mit ihm zu tun hat.
Buh.
Ja.
Carlsons Krieg.
Nee, der ist noch nicht verfilmt worden.
Ach so.
Schade.
Ich habe etwas für Freunde des 70er Jahre Spannungskinos. Und aus dem Jahr 1978 habe ich mir einen Film angeguckt, der heißt Dein Partner ist der Tod. Ganz reißerisch, im Original klingt er ein bisschen gesitteter. The Silent Partner heißt der international. Und kennt ihr den? Du weißt, um welchen Film es sich handelt, aber hast du ihn noch nicht gesehen? Das schon, okay.
Ich glaube, ich habe ihn ja auch mitgegeben, ne?
Den habe ich selbst im Regal.
Den nicht, okay.
Den hast du mir nicht mitgegeben, den habe ich.
Ja, ich bin auf dem Weg dahin, glaube ich, dass ich weiß, welcher Film das ist, aber gesehen habe ich auf keinen Fall. Aber bei Silent Partner hat zumindest gerade irgendwas geklingelt.
Cool. Ich war ein bisschen verwundert, dass der nicht auf diesen Listen auftaucht, die ich gespeichert habe. Also war ich ein bisschen überrascht, weil ich dachte, das wäre tatsächlich einer von den Filmen, die auch auf diesen Schneiderlisten und so kommt. Aber da ist der nicht unterwegs.
Mhm.
Und der Regisseur ist Daryl Duke gewesen. Der hat viele TV-Filme inszeniert. Der hat unter anderem hat er eine TV-Version inszeniert von The Owl and the Pussycat. Den Film, den du hier schon hattest. Da gab es nämlich noch eine Fernsehfassung von dem besagten Film. Und der hat diesen Film zu größten Teilen fertiggestellt, gab dann aber auf, hat dann abgebrochen, hat gesagt, kein Bock mehr, ist dann abgehauen. Und das Ende vom Film und so ein bisschen Nachdrehs und fertiggestellt hat den Film Curtis Hanson. der Regisseur von LA Confidential und 8 Mile später, der schon wirklich bekannte Filme gemacht hat. Und deswegen sind die beiden hier als Regisseure gelistet. Also Daryl Duke so ein bisschen die erste Halbzeit und Curtis Hanson dann die zweite Halbzeit.
So lange macht er das schon?
So lange macht er das schon. Das Drehbuch stammt auch von ihm. Und dann ist noch als Drehbuchautor gelistet Anders Bodeisen. Das ist ein Däne. Und der hat auch das Originalbuch von der Vorlage geschrieben. Und es gab sogar, bevor dieser Film gedreht worden ist, gab es ein dänisches Remake. Also
dänische Verfilmung.
Eine dänische Verfilmung des Films. Und das ist praktisch ein internationales Remake von dieser dänischen Verfilmung. Das habe ich auch nicht gewusst.
Cool. Mhm.
Knapp 10 Jahre später, glaube ich, irgendwas in dem Dreh. 69 ist, glaube ich, diese dänische Verfilmung rausgekommen. Ja. Und es ist ein Weihnachtsfilm. Das habe ich auch nicht gewusst. Das spielt alles um die Weihnachtszeit. Alles ist bunt geschmückt.
Es bricht alle Regeln.
Ja, ja Mann, ja voll. Ich
wusste ja nicht.
Ich kann nicht mehr zuhören.
Ja, wusste ja nicht.
Kann doch nicht im Sommer jetzt hier über einen Weihnachtsfilm sprechen.
Ich breche ja nicht ab. Also wenn da jetzt, keine Ahnung, wenn da jetzt ein Weihnachtsmann auf dem Cover wäre, würde ich mir den nicht angucken. Aber so sah halt nach Action aus.
Wirklich.
Did you smoke some of your mom's crack?
Ja, genau. Ist mit das wieder? Ja. Also haben wir jetzt einen Weihnachtsfilm angeguckt. Und wir sind in einer Bank, in einer sehr gut besuchten Mall. Der Film spielt übrigens in Toronto. Und da sehen wir schon, alles ist weihnachtlich geschmückt. Wir sehen einen Weihnachtsmann, wie er da so die Kinder begrüßt und so und mit seiner Glocke da läutet. Und wir blenden in so eine Bank, die sich, wie gesagt, in dieser Mall befindet. Und in dieser Bank steht ein sehr unauffälliger Angestellter, ist beliebt bei allen, ist freundlich, aber recht ruhig und schüchtern. Sein größtes Hobby, was er in der Freizeit immer macht, ist so in der Stadt rumzulaufen und so verschiedene Zoohandlungen zu besuchen. Und da ein paar Fische sich zu kaufen, die er in sein Aquarium dann verfrachtet, die er zum Beispiel noch nicht hat, wo er sagt, so ja, der Fisch fehlt mir noch, ich fahre mal hier ein paar Bezirke weiter und hole mir mal einen Fisch für mein Aquarium und sitze dann in der U-Bahn mit dem Fisch, um sein Aquarium zu füllen. Hat ansonsten keine Freunde, kein großes soziales Leben, fragt mal so halbherzig eine Kollegin, ob sie dann mit auf den Drink kommt, aber die sagt dann auch so, ja, würde ich gerne machen, aber heute kann ich nicht. Dann findet er kurz danach raus, warum sie nicht kann, weil ihr Chef bittet sie, auf seine Mistress aufzupassen und diese Mistress ist zufällig diese Arbeitskollegin und dann sitzt er in der Bar neben ihr und sagt so, ich wusste gar nicht, dass ihr was miteinander hattet. Kein Wunder, dass du nicht mit mir auf den Drink willst und so und muss dann praktisch für seinen Chef auf die Kollegin aufpassen, die er vorher zum Drink aufgefordert hat. Dieser Typ wird gespielt von Elliot Gould.
Ja, cool.
Kennt man natürlich aus The Long Goodbye. Dreht auch immer noch. Ich habe ihn ja in Ray Donovan habe ich ja noch gesehen. You People hat da jetzt zum Beispiel auch eine Rolle. Die ist halt wirklich sehr aktuell.
Okay.
Und ist immer noch recht aktiv. Und die Dame aus dieser Bank, die Kollegin von ihm, die hatten wir auch neulich, die war nämlich Oscar-nominiert für They Shoot Horses. Das ist Susanna York.
Ach.
Mhm. Die spielt hier die Bankangestellte. Dann haben wir noch übrigens lustigerweise...
Ist dieser Film jetzt danach, ne?
78 war, glaube ich, kurz danach. Ja, da war sie schon... Da war sie schon nominiert gewesen. Ich glaube, They Shoot Horses war davor.
Ja, ich glaube von 76 habe ich irgendwie im Kopf.
76. Und ein Bankangestellter und Kollege von den beiden, das ist John Candy in der Nebenrolle.
Ach, krass.
Wow.
Geil.
Ja, der spielt hier auch nochmal einen Bankangestellten. Ist auch selten, dass ich den mal außerhalb von Komödien gesehen habe.
Ja, Mann.
Und bei diesem, das hätte ich natürlich noch erwähnen können, bei diesem Versuch, diese Kollegin von ihm zum Drink einzuladen, versucht das halt so charmant und scherzhaft, indem er auf diese Überweisungsscheine, da ist ja so ein Durchschlag. Du paust ja so ein bisschen durch, wenn du was. Und er malt mit so einem Fingernagel so rauf, so von wegen Drink, Fragezeichen, dreht dann so um und dann siehst du ja, dass da dieses Drink steht. Und sie sagt dann so, nee, ich kann nicht. Und als er einen von diesen Überweisungsträgern wieder aufhebt, um dann irgendwie so, um dann wieder raufzuschreiben, schade, vielleicht next time, sieht er, dass da schon was draufsteht. Und dann klappt er so dieses Blatt dahinter und da steht drauf, give me the money, I got a gun. Mhm. Und er ist natürlich total irritiert und wundert sich darüber und bla und zeigt ihr das so und sie sagt, ja keine Ahnung, hat sich einer vielleicht einen Scherz erlaubt oder so oder was auch immer, aber irgendwie lässt ihn das nicht los und er nimmt diesen Zettel mit und merkt sich irgendwie diesen Zettel und guckt sich das immer an und denkt so, okay, irgendwas ist da faul, das sah so aus, als wenn einer versucht hat, diese Bank zu überfallen und keiner hat es mitbekommen und dann kommt am nächsten Tag zur Arbeit, wir sehen wieder so, wie er alleine zu Hause sitzt bei seinen Fischen und so und dann kommt am nächsten Tag zur Arbeit und da steht wieder dieser Weihnachtsmann, klingelt und hat ein Schild vor sich, von wegen fröhliche Weihnachten und wer will, kann hier gerne was spenden. Und er kennt die Schrift auf dem Schild. Denn die Schrift auf dem Schild ist identisch mit dem Zettel, wo drauf steht, give me the money, I got a gun. Da sind nämlich so bestimmte Gs, die in einer bestimmten Form geschrieben worden sind, dass er weiß, das sind die identischen Gs, wie ich gerade im Durchschlag da gesehen habe.
Verrückt.
Und dann wird er ein bisschen misstrauisch.
Spannend.
Ja, ja. Und steht dann in der Bank an dem Schalter und sieht, wie dieser besagte Weihnachtsmann in der Reihe steht mit irgendwelchen anderen Leuten, mit einer anderen Kundschaft. Und dann läuten die Alarmglocken bei ihm.
Der Fuchs.
Ja. Und dann fängt er an, relativ panisch, aber dann doch irgendwie mit einem relativ coolen Kopf dann letztendlich das Geld aus der Kasse zu sichern in seine private Tasche. Damals waren die Banksicherheitsmaßnahmen waren anscheinend nicht so krass, weil seine private Tasche steht halt unter dem Counter. Also, und er packt dann das Geld, was noch so neben der Kasse und in der Kasse ist, packt er zu größten Teilen in die Tasche rein.
Okay.
Bei sich, so in seine private Tasche. Und dann steht der Weihnachtsmann vor ihm und überfällt ihn. Und das ist der Antagonist des ganzen Szenarios. Und hier haben wir einen sehr jungen Christopher Plummer. Der spielt Reikle. Geiler Name. Und Reikle ist halt ein Bankräuber. Und der schiebt in diesen Zettel über, wo drauf steht, give me the money, I got a gun. Und er räumt halt aus der Kasse so das Geld raus, was er da noch hat, gibt ihm das mit und zieht dann aber auch diese Banknote ab, wo der Alarm ausgelöst wird. Mhm. Weißt du, weil bei einer bestimmten Banknote, wenn du die als letztes rausziehst und so weiter, wird der Alarm ausgelöst. Und die zieht er als letztes raus, was ihn auch so ein bisschen Kritik einbringt von irgendwelchen Journalisten, die dann sagen, wieso haben sie die nicht als erste rausgeholt, sondern als letztes und so. Aber unterm Strich wird er als großer Held gefeiert, weil er halt diesen Alarm ausgelöst hat und so ein bisschen die Bank gerettet hat und keiner zu Schaden gekommen ist und so. Also in den Nachrichten wird er so ein bisschen gefeiert. Das Problem ist bloß, dass bei diesen Nachrichtenberichterstattungen und bei den Interviews mit dem Bankdirektor wird halt eine andere Summe genannt, die geklaut worden ist.
Blue Collar,
genau.
Richtig, nämlich eine viel kleinere Summe. Und der Bankräuber bekommt das natürlich mit den Nachrichten und denkt sich, okay, was für ein Fuchs. Er versucht mich praktisch zu verarschen und er sind dann auf Rache und beginnt dann einen Psychokrieg gegen diesen Bankangestellten. Und dann gibt es einen Krieg zwischen Elliot Gould und Christopher Plummer, der diesen ziemlich krassen Bankräuber spielt, der auch vor Gewalt nicht zurückschreckt. Der wird in der ersten Szene, siehst du, wie da so eine relativ junge Prostituierte zu ihm aufs Zimmer kommt und nach 5 Minuten ruft er irgendwie seine Schergen an, dass die Leiche entsorgen sollen. Also,
okay.
Der ist einer, der ist auf jeden Fall, mit dem ist nicht zu scherzen. Und das ist dieser Film. Und es gibt halt so ein paar Hin und Hers und so ein paar Finden. Also Christopher Plummer steht dann in der Telefonzelle vor seiner Wohnung, ruft ihn an und sagt so, ich weiß, wer du bist, ich weiß, wo du wohnst und ich weiß, dass du mein Geld hast. Weißt du, und Elliot Gould steht halt am Fenster und sieht halt, wie er mit ihm telefoniert. Und irgendwann dreht Elliot Gould halt den Spieß um. Mhm. Er weiß ja, dass Christopher Plummer gerade in seine Wohnung eingebrochen ist und ruft ihn dann oben an und steht in dieser Telefonzelle und macht ihm eine Ansage und sagt, fuck you. So, weißt du, von wegen, ich weiß, was du vorhast. Und das ist echt ein interessanter Film. Der geht über 106 Minuten und dann geht es so ein bisschen um diesen Krieg dieser beiden Herren. Und dass Elliot Gould als am Anfang sehr echt unscheinbarer Bankangestellter durch diese Aktion, in dem er das Geld abzweigt, naja, sagen wir mal so, seine Kollegin sieht ihn dann von der anderen Seite. Mhm. Weißt du, weil die checkt dann, okay, warum ist der jetzt auf einmal in der Presse so? Und der zeigt halt so Seiten von sich, wird auch selbstbewusster, aber ist gleichzeitig auch in Lebensgefahr mit seinem neuen Ich. Und schon geil. Echt guter Film. Übrigens der erste Film von Carolco Productions. Also von der Produktionsfirma Carolco ist das der allererste Film, der rausgekommen ist. Mhm. Und interessanter Funfact, Elliot Gould hat damals für den Film eine Privatvorstellung für Alfred Hitchcock veranstaltet. Der mochte den. Der hat sich den angeguckt und fand den auch gut danach.
Cool.
Den hat Hitch noch live gesehen.
Du hast ja gerne mal Probleme mit der Entwicklung von solchen Figuren.
Habe ich das?
Ja, aber das scheint hier gut zu funktionieren.
Ja,
weil... Dass der sich so dreht in seinem Wesen.
Naja, er nutzt halt die Gelegenheit. Er nutzt die Gelegenheit beim Shop, zwackt halt dieses Geld ab und sagt so, okay, hier ist halt so der Punkt, wo ich mein eintöniges, monotones Leben vielleicht in der Vergangenheit lassen kann. Und hier bricht vielleicht was Neues für mich ab. Und dann plant er natürlich mit dem Geld irgendwo durchzubrennen und abzuhauen. Aber muss das Ganze natürlich relativ unauffällig irgendwie planen. Mhm. Und das ist interessant, also es ist eine interessante Entwicklung. Aber du merkst schon, dass er am Ende nicht mehr der Typ ist, der am Anfang war. Und das ist eine nachvollziehbare Entwicklung, wie ich finde.
Okay. Irgendwas, was dir nicht gefallen hat?
Nö. Ich fand ihn gut. Der ist immer noch Rated R. Es gibt eine Szene, ein Mord, der besonders gewaltvoll vonstatten geht. Und wegen dieser Szene, denke ich mal, hat der Film immer noch eine Altersfreigabe, die recht hoch ist. Also die dürfen sich 16-Jährige zum Beispiel noch nicht angucken, obwohl der von 78 ist. Mhm. Der Rest ist recht normal, aber also Christopher Plummer ist hier schon ziemlich gewaltbereit in diesem Film und Diese Szene hat damals auch das Kinopublikum ziemlich geschockt, auch im Jahr 78. So viel kann ich noch verraten, aber was das ist, werde ich natürlich nicht sagen.
Den haben sie nicht aus Versehen in Australien mal als Kindervorstellung gebracht.
Nee, nee, den nicht. 106 Minuten und dann würde ich zu den Punkten kommen, wenn es fein für euch ist. IMDb 7,4, Metascore 74, Rotten Tomatoes 7,5, 3,9 vom Publikum, Letterboxd 3,8 für The Silent Partner. Mhm.
Dave fängt an.
8,5.
Ja, ich habe so mit mir gehadert. Ich schwank so zwischen 8 und 8,5. Ja, ich sag 8.
Lee hat es mal wieder getroffen. Die 8 ist es.
Schön.
Für The Silent Partner. Gutes Ding.
Alright.
Hast du auch in deiner Sammlung, gut. Ja?
Ja, ich genau zu gucken.
Musst du gucken. Ich weiß nicht, ob du die gleiche hast, aber ich habe eine ziemlich billigen DVD-Release auf jeden Fall.
Ah, also, okay.
Das ist so eins von denen, wo das Menü so aussieht, als wenn du das selber gebaut hast. So mit einem,
ja, geil.
Mit so einem Bootleg gekauft.
Ja, es sieht aus wie ein Bootleg, ist aber kein Bootleg. Und einfach total lieblos. Keine Untertitel, du kannst entweder Englisch oder Deutsch anwählen, keine Specials, nichts. Und,
ja, ich meine, davon gibt es auch heute immer noch viele Filme, die nur so rauskommen ohne Untertitel.
Ja, mittlerweile weiß ich ja nicht, ob man die noch anders kriegt, aber damals war es so, dass ich gesagt habe, wenn ich den Film jetzt nicht anders bekomme, kaufe ich mir halt auch so, so eine Billig-Edition von DVDs. Und selbst das Cover sieht schon so aus, als wenn die mit einem Farbkopierer das irgendwie selbst gemacht haben. Also muss ich mal gucken, ob ich den vielleicht besser kriege. Ah. Aber kann ich euch empfehlen, wenn er irgendwo gestreamt wird oder wenn ihr den bekommt, das Silent Partner, gutes Ding.
Ja, cool. Klingt gut.
Okay.
Jo, dann last but not least, wa?
Ja.
Ich habe das Konzert, wo wir zusammen am Montag waren, als Anlass genommen, hier was zu bringen.
Ich dachte,
nicht den Konzertmitschnitt, hatten wir irgendwie auch drüber gequatscht. Nee, nee. Vielleicht kurz zum Konzert. Wir waren letzten Montag bei Wu-Tang Clan und Nas State of Mind Tour, die in Berlin in der Parkbühne in einer Wuhlheide gespielt haben. Ich würde schätzen, ich weiß gar nicht die offiziellen Zahlen, aber waren bestimmt 16.000 Leute da.
Ich habe 17.000 gelesen.
Ah ja, cool. Also war voll, Stimmung war super und hat Spaß gemacht. Mhm. Und von euch waren ja auch Freunde und Supporter sozusagen dabei. Ne?
Ja, Grüße Dennis und Abko,
ja.
Genau, viele Grüße von mir. Ich habe die ja auch erstmalig kennenlernen können. War echt sehr sympathisch. Richtig coole Truppe. Von mir kamen noch ein paar Ärzte vorbei. Mhm. Die waren lustigerweise auch dann 9 Leute.
Mensch,
wie so der Wu-Tang-Clan. Und darum geht's. Ich habe mir inspiriert durch, wir hatten ja so eine kleine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns ein bisschen koordiniert haben, wegen Karten und Treffen und so weiter. Und da hatte Dennis, Azubi Dennis, reingehauen, dass er sich dann in Vorbereitung auch nochmal irgendwie in die Stimmung zu kommen, Wu-Tang Clan auf Mikes and Men reinzieht.
Unter anderem, ja.
Und die habe ich mir dann auch endlich mal gegeben, die
kanntest
Dokumentation
du noch nicht.
Von 2019. Nee, kannte ich vorher nicht. Mensch, ich hatte auch den Einstieg mit der Serie, so ist ja, kann man vielleicht ein bisschen vergleichen, gemacht, die du ja mal gebracht hattest, als die ziemlich frisch war. Da habe ich mich ja sehr gefreut, da war ich ja, glaube ich, auch in der Episode mit dabei als Gast.
Da kannst du jetzt noch Punkte nachreichen, oder? Die hast du jetzt auch komplett
gesehen. Gerne, ja. Ich bin bei 10 Punkten. Ich habe die so einfach geil, ne? Sehr gefeiert, hat Spaß gemacht. Und wurde nach hinten aus immer besser für mich. Ja, genau. Und jetzt habe ich die besagte Doku auch geguckt. Ist eine Showtime-Produktion, 4 Episoden, eine Stunde. Also zeitlich relativ überschaubar. Und die vermittelt uns natürlich einfach viel Hintergrund, viel Information über den besagten Wu-Tang Clan.
Smartes Wortspiel an dieser Stelle. Ja, ist ja. Of Mice and Men ist ja dieses berühmte Buch von Steinbeck, war das, glaube ich?
Boah, wer hat Of Mice and Men geschrieben, aber ja.
Ich glaube, es war John Steinbeck, also von Mäuse und Menschen, dieser Bestseller, der auch schon verfilmt worden ist.
Ja, und lange erfolgreiches Theaterstück war, stimmt. Mehrfach verfilmt, ja.
Das Mice hier einfach mit Mikes ausgetauscht, ganz cool.
Ja.
Ich als Wortspiel-Fan muss das natürlich würdigen.
Absolut.
Ja, zumal dieser Werdegang, den es ja auch von den Figuren im Buch gibt, ich glaube, da könnte man auch noch so ein bisschen was hier anwenden, aber...
Aber der eine war geistig etwas zurückgeblieben. Wer wäre das dann von Wu-Tang Clan?
Der hat wahrscheinlich jeder so seine unterschiedliche Sichtweise.
Ich glaube, es geht da eher um, wie du von außen wahrgenommen wirst und ob du dich von sowas aufhalten lässt, das zu erreichen, was du erreichen möchtest und sowas.
Ja. Fasst das ganz gut zusammen, weil darum geht es natürlich auch teilweise. Woher stammen die Leute? Und die können es gerne hier im Austausch. Du hast die auch gesehen, Lee?
Ja, es ist bei mir schon echt lange her.
Ja.
Aber ich fand die super damals. Mhm. Ja.
Ja, klar. Also wer schon immer wissen wollte, wer ist denn überhaupt der Wu-Tang Clan? Wer sind diese neuen Rapper, die den ausgestalten? Der ist damit gut bedient. Die 4 Stunden sind relativ kurzweilig. Es wird viel aktuelles Interviewmaterial gezeigt. Mhm. Die kommen komplett bis auf den 2004 verstorbenen Older D. Bassett, alle zusammen in einem Kinosaal. Denen wird dann auch verschiedenes Filmmaterial ihrer Karriere gezeigt. Die werden zwischendurch interviewt und man sieht dann auch teilweise sehr emotionale Momente, auch wenn es halt gerade um 10, um ODB halt darum geht. Weil das ist so, ja, wahrscheinlich auch bezeichnend für diese Gruppe. Das sind 9 total unterschiedliche Persönlichkeiten, Charaktere mit unterschiedlichen Rap-Flows und Reimtechniken, die sich da quasi zusammengerauft haben. Der Großteil kommt, also alle kommen aus New York City, der Großteil aus Staten Island, das ist eine 500.000 Einwohner fassende Insel in New York, fährt man so ungefähr 1/2 Stunde mit der Fähre rüber und ein paar kommen eben aus Brooklyn und ein paar waren oder sind Cousins, die sich natürlich von Kindesalter her kennen und schon größtenteils früh in ihrer Kindheit mit Mucke in Berührung gekommen sind, teilweise auch Verwandtschaft. Wusste ich vorher auch nicht. Master Killer ist irgendwie verwandt mit Marvin Gaye. Mhm.
Ausgerechnet der ist der Einzige, der wirklich mit einem krassen Musiker verwandt ist, Mann. Ausgerechnet er.
Ja, Mann.
Not a fan.
Naja, doch, aber der ist nun wirklich der, der am wenigsten eigenes Ding oder Wiedererkennungswert hat vom Clan.
Ja, ja, klar.
Ja.
Ja, und so wird halt deren Hintergrund gezeigt, auch viel mit Videomaterial von damals. Die sind auch teilweise mit diesen Blockpartys, dem Hip-Hop-DJing, was so Ende der 70er, Anfang der 80er oder in der 70er entstanden ist, Anfang der 80er dann sich noch weiter etabliert hatte. Mhm. Und deren auch unterschiedliche Sichtweisen dann aufgezeigt wird. Das ist echt interessant. Also zum einen, wer sich halt mit Rap-Geschichte auseinandersetzen möchte, ist hiermit gut bedient. Wer sich speziell klar mit dem Clan auseinandersetzen möchte, umso mehr. Aber auch einfach musikalisch wird hier einiges aufgezeigt.
Ja, ich finde, für Fans ist das sowieso, wie die andere Serie auch, die fiktionale Aufarbeitung, das Pflichtprogramm. Ja.
Wie viele Parallelen hat man da? Also wenn man jetzt zum Beispiel die Serie komplett gesehen hat, erfährt man da irgendwas Neues auch in der Doku?
Ja.
Ja, deshalb wollte ich fragen, was würdest du sagen, wie hoch war so der Anteil an neuen Informationen, die du bekommen hast?
Überschaubar.
Schon, ne?
Ja.
Weil das, ich finde nämlich auch, also man kriegt es hier schon nochmal ganz gut komprimiert bebildert, aber als Fan hast du die meisten Querelen, die es da über die Jahre gab, ob das jetzt irgendwelche Gerichtsverhandlungen von ODB waren oder die Probleme, dass der ganze Clan überhaupt mal wieder zusammen in ein Studio findet, bis dann auch diese Beefs, die es gab, so weil sich der eine benachteiligt gefühlt hat und andere irgendwie halt mehr Rampenlicht abbekommen haben, so, das hat man über die Jahre halt schon auch immer wieder mitbekommen, also finde ich. Und deswegen war es für mich auch so, ich glaube, diese wirklich neue Information, die du bekommst, das ist überschaubar, aber ist trotzdem sehr cool, weil jetzt hier siehst du halt auch immer noch, weil die ja jetzt aus dem Heute sprechen, dann auch in den Interviewsituationen, siehst du mitunter halt auch, wie tief das noch sitzt oder was da eben noch von übrig ist, von dem Stress von damals und so. Ja, weil natürlich, das hatten wir ja schon bei der Serie davon, diese 9 Leute überhaupt irgendwie zusammenzukriegen und da an einem Strang zu ziehen, ist natürlich ein Ding der Unmöglichkeit.
Mhm. Genau, man kriegt es in der Doku natürlich auch immer wieder mit. RZA war so der große Treiber hinter der Gruppierung, der einfach sehr viel Zeit und Energie dafür aufgewandt hat, dass es einfach funktioniert, auf deren Vertrauen gehofft hatte, dass sie ihm einfach einen Teil ihrer Lebenszeit geben, damit er da was halt an den Start bringt und den Aussicht gestellt hat, es wird funktionieren, wir werden hier was reißen. Also ich glaube, Hip-Hop war damals in New York natürlich vor allem so durch Public Enemy und alles mögliche andere geprägten. Die haben halt einen besonderen Style dann einfach auch rausgebracht. Und durch diese neuen individuellen Künstler kam natürlich da in dieser Größenordnung was komplett anderes anstatt. Und da geht's halt auch darum, da werden dann verschiedene DJs und Radiomoderatoren von damals auch interviewt, sei es Stretch Armstrong oder Steve Rifkin als Loud Manager, Loud Records Manager, DJ Paul, mit dem RZA ja auch unter anderem The Grave Diggers zusammen gemacht hatte. Das ist sehr heterogen, was die Rückblicke und Meinungen betrifft. Viel natürlich Nostalgie, aber auch viel Authentizität, und davon lebt, finde ich, halt auch die Doku. Da wird dann zum Beispiel Method Man gezeigt, der ja aufgrund seiner guten Plattenverkäufe, und als Schauspieler hat er sich ja auch schon jahrelang etabliert, mit Sicherheit kein armer Mensch ist. Also ne, die Verhältnisse, aus denen die alle stammen, was sehr ähnlich war. Also RZA erzählt dann, dass sie sich eine Zeit lang 4 Hosen auf 3 Jungs teilen mussten. Alle auf dieselbe Schule gegangen sind und dann sich irgendwie
immer im Wechsel
das tragen mussten. Und es einfach sympathisch ist, wie Method Man halt nach Staten Island düst, in irgendwie das Burger-Fast-Food-Restaurant geht, wo er jahrelang einfach seine notwendige Kohle erarbeitet hat und da dann sich spontan Putzeimer krallt und dann einfach mal schnell Boden sauber macht und irgendwie die ausgetrunkenen Getränke von den Gästen wegstellt und einfach auch total herzlich zu dem Manager von dem Laden, der da auch immer noch Manager ist, einfach erzählt, wie er das so wahrgenommen hat.
Ja, das war ja tatsächlich auch noch der vom Clan, der am wenigsten kriminell war.
Ja, stimmt.
Ja. Und ich finde, über die fiktionale Serie erfährt man natürlich auch noch sehr vieles, was dann schon auch rückblickend halt echt hart ist, dass im Grunde der Einzige, der wirklich immer am Start war, immer vorbereitet, immer alles abgeliefert hat, wann er musste und jede Deadline eingehalten hat und so, Inspector Deck, dass der halt irgendwie am krassesten zu kurz gekommen ist oder am meisten gefickt wurde durch diese ganzen Abläufe und jetzt muss das Soloalbum, dann das und das und das, und der war halt von Anfang an ready und wird immer irgendwie auf die lange Bank geschoben, und das finde ich halt rückblickend so bitter, weil der hätte natürlich auch eine Karriere von einem Method Man machen können.
Absolut.
Aber es ist halt anders gelaufen.
Ja, das stimmt.
Und ich meine, ist ja auch einer der krassesten, finde ich, was so also Rhymes angeht, im Wu-Tang Clan, Alter, Inspector Deck.
Ja.
Ich mag Method Man halt wegen Stimme und Flow tierisch gerne, aber inhaltlich, Alter, Inspector Deck.
Aber ist schon eine krasse Kombo, also auch Rec One und Co., das ist schon...
Ja, eben, die haben alle krass ihre MCs, krasse Berechtigung.
So, genau, du hörst sie halt auch sofort, wer ist. Und das finde ich halt so krass.
Ja.
Um alle ihren Style.
Ja,
und ich finde es halt wahnsinnig interessant. Für mich war halt viel Auffrischung dabei. Ich hatte eine lange Phase in meinem Leben. Also ich bin mit denen ja groß geworden. Vor allem die jüngeren Zuhörer hier. Ich
bin in Staten Island gewohnt, Alter.
Nee, aber ich habe dann nämlich nach dem Wu-Tang kleinen Konzert oder Wu-Tang und Nas, diese New York State of Mind Tour, ich habe da auch nochmal so ein bisschen meine ganzen Eindrücke Revue passieren lassen, weil das war schon auch irgendwie eine harte Reizüberflutung. Vielleicht auch durch diese ganzen Menschen, weil Wu-Tang Clan begleitet mich halt fast so lange wie meine Liebe zu Hip-Hop.
Ja.
Und die waren immer da.
Ja.
Weißt du, so, auch wenn die dann ein paar Jahre nichts kamen und so, aber wenn dann was Neues von Wu-Tang kam, war es einfach so, oh krass, Alter, das muss ich mir anhören.
Ja, klar.
Und die haben das einfach begleitet. Und auch wenn das irgendwie abgedroschen und platt ist, was die immer wieder auf der Bühne sagen, von wegen, wir sind alle eine Familie und One Love und Hip-Hop verbindet uns und so weiter. Also vielleicht bin ich auch einfach seit 30 Jahren hart indoktriniert. Aber ich fühle das, Alter. Ja. Das irgendwie, und speziell der Wu-Tang-Clan gibt einem irgendwie... Wenn du da mit diesen 17.000 Leuten stehst, Alter, irgendwie habe ich da ein Gefühl der Zusammengehörigkeit, was mir nichts anderes verleiht.
Ja.
Und das ist schon krass. Da ist dann eben auch fast schon egal, dass sie halt nicht mehr performen wie Mitte der 90er. Weißt du, weil das ist trotzdem das, was ankommt oder was sich überträgt, ist eben auch so diese gesammelte Liebe von allen Anwesenden, Alter. Ja, und das halt bei dieser Menschenmasse schon krass.
Ja, deswegen, die Stimmung war einfach da eben top.
Dass die Anfang Väter an auch mit ihren Söhnen mittlerweile auf so ein Konzert gehen und denen das so auch vermitteln, so von wegen Wu-Tang Forever.
Ja, und irgendwie verbindet das. Das ist völlig bekloppt eigentlich, aber das finde ich, das kriegt für mich halt nichts anderes in dem Ausmaß hin, wie jetzt eben Hip-Hop und speziell da eben auch nochmal Wu-Tang.
Ja, ich würde das auch auf andere Musikrichtungen oder andere Konzerte von liebgewonnenen Musikern, mit denen du aufgewachsen bist, wie du meintest, die schon immer da waren, geht das halt auch. Also du hast bei Konzerten oft dieses Zugehörigkeitsgefühl. Alle lieben halt die Band, die da gerade vorne steht. Ja. Die sind ja nicht gezwungen, auf dieses Konzert zu gehen. Und du merkst das richtig, dass sie sich freuen, halt die zu sehen, selbst wenn Phil Collins da beispielsweise auf dem Hocker sitzt, weil er sich nicht mehr richtig bewegen kann und weil er bei weitem nicht mehr so ja, aber agil ich glaube, ist wie früher. Das ist so ein bisschen.
Ich glaube, da hätte ich, also auch wenn es den immer gegeben hat, den habe ich natürlich nie zum gleichen Ausmaß gefeiert. Und
klar.
Vielleicht auch, weil wir die Entstehung von dem Clan halt miterlebt haben. Ja. Weißt du, ja, also wir wissen einfach, wie das war, als Protection Egg rauskam. Und alle erstmal so, Alter, was?
Ja, ja.
Was zur Hölle ist das?
Wollte ich auch gerade den jüngeren Zuhörern hier unter euch vermitteln, wie ihr euch das vorstellen könnt. Es gab noch kein Internet, nicht für uns, jedenfalls in dem Alter. Und die gute Mucke wurde halt über einen Freundeskreis oder einen Schulhof verteilt. So.
Tapes.
Und da kam es natürlich auch viel auf dein Umfeld drauf an, wobei das Album, das schon auch gleich das erste Album, eingeschlagen ist wie eine Bombe, kann man schon sagen. Also bei mir wurde es schon gut verteilt
und
sehr schnell gefeiert.
Aber das ging ja noch eine Weile. Also die waren ja erst irgendwie, ich glaube, bei Yo zu sehen, ne? MTV Raps.
Ja, genau.
Und da hat es ja eine Weile gedauert, bis man hierzulande das Album bekommen hat. Und deswegen, es war schon so, Alter, was zur Hölle ist das?
Die Veröffentlichungs- oder die Dauer, wie in den USA was entstanden ist und hier nach Europa kam, die war schon
das viel hat größer echt als, gedauert,
als es heute ist. Ja. Und
gerade da hat, wie viel wir da teilweise ausgegeben haben, nur weil es jetzt Import-CDs und Import-Scheiben waren, weil
die
zahle ich 40 Euro irgendwie für eine CD, weißt du, weil du die hier nicht normal kriegst beim Mediamarkt.
Ja.
Wahnsinn.
Ja, und beim Wu-Tang-Clan war halt das Tolle, dass dann eigentlich schon das schnell, nicht bei allen, du hattest ja Inspector Deck erwähnt, aber es kam halt dann schon immer wieder was raus und man konnte dadurch halt am Ball bleiben und deren Mucke auch immer wieder neu konsumieren. Das war.
RZA hatte da einen Plan und der war clever.
Ja. Und der Plan war halt auch, wir können uns hier nicht auf ein Plattenlabel festlegen, sondern die Künstler werden halt bestmöglich verkauft an das Label, was jeweils am meisten für die Künstler bezahlt. Und das hat natürlich auch unter Umständen eine Menge Spannung hervorgerufen, wenn ein Künstler, zum Beispiel ODB, eben zum Label wie Def Jam wollte und dann eben zu Elektra kam. Da gab es zwischendurch natürlich auch mal ordentlich Stress. Vor allem bei solchen extrovertierten Künstlern, die da teilweise.
Ja, es ist dem recht zu machen, ist wahrscheinlich eh ein Ding der Unmöglichkeit gewesen.
Aber das, was du halt meintest, das bringt die Doku einfach wunderbar rüber. Das sind alles neun unterschiedliche Charaktere. Und ich war einmal im Urlaub auf Staten Island war ich für einen Tag unterwegs. Und man sieht das halt auch in der Doku. Die meisten kommen ja aus diesen Park Hill Projects. Ja, das sind
in the PJs.
Große Backstein Wohnblöcke, wo einfach Friseur, Lebensmittel, du hast da die Infrastruktur.
Schon so Plattenbau halt.
Schon sehr ghettoisiert, wie Plattenbauten, wie wir sie hier in Deutschland teilweise in größeren Städten kennen. Und du kommst da halt nicht
aber
raus.
Völlig ghettoisiert, weil halt auch noch auf dieser Insel.
Genau, einfach, du kommst da halt aus deinem Block nicht raus und überhaupt eigentlich gar nicht aus dieser Insel raus. Und du hast aber halt viel von der Insel, wo du einfach den Blick auf Manhattan hast, die Hochhäuser hast und weißt, ey, da tobt das Leben, Alter. Ja. Und diese Perspektive, die hat, glaube ich, die Leute da halt immer wieder beschäftigt und vor allem diese Künstler halt auch beschäftigt, weshalb diese Sehnsucht, da rauszukommen aus diesem krassen Leben, aus dieser Armut, wahrscheinlich auch einfach zu so viel Impulsen geführt hat, die sich dann in der Musik wieder gespiegelt hat. Und das macht einfach so unglaublich viel aus. Also wenn man vielleicht nicht großer Hip-Hop-Fan ist, allein aus diesen Gesichtspunkten, wie gehen Leute mit Sehnsüchten um, wie entstehen Perspektiven, das greift die Doku halt immer wieder auf. Ist einfach schön mit anzugucken, was daraus entstanden ist.
Sehr cool.
Ja, also sehr gut erzählt insofern, ich hatte schon erwähnt, sowohl aktuelle Interviews als auch Interview-Schnipsel aus vergangenen Interviews, viel Videomaterial, was ich auch nicht kannte, aus teilweise rückgehend 1991, wo die sehr kleine Konzerte auch gegeben haben, wo auch aber gleich von Anfang an die Meute abgegangen ist, die das Zeug hart gefeiert hat und mittlerweile viele, viele Jahre, also das zweite Album, Wu-Tang Forever, Doppel-CD, live mit Live-Orchester teilweise aufgenommen, das ist ja eingeschlagen, also die Bombe ist ja noch größer eingeschlagen. Und die haben ja riesige Konzerthallen und Open-Air-Dinger gefüllt. Das ist schon echt krass.
Ja, ist ein weltweites Phänomen geworden.
Ja.
Ja, für mich war es halt auch so ein krasser Flash, das Konzert, weil ich ja schon erwähnt habe, dass ich schon auf etlichen Hip-Hop-Konzerten war. Aber jetzt mal abgesehen von Festivals, wo du ja 1000 Acts hast, noch nie so eine Menschenmasse gesehen habe, die jetzt nur wegen Hip-Hop da waren, weißt du, wegen einem Hip-Hop-Event, weißt du, und wegen den Leuten, die da auf der Bühne stehen. Das fand ich schon beeindruckend, Alter. Ja. 17.000 Leute.
Ja, Mann.
Weißt du, was erwartest du bei irgendwelchen Weltstars, aber sind das so zwei Hip-Hop-Acts, die damals bei UMT Raps liefen halt, weißt du?
Ja.
Schon geil, dass die immer noch so viele Leute ziehen.
Ja. Ja, also für mich hat die Doku einfach viel aufgefrischt. Ich habe die Mucke 10 Jahre sehr, sehr intensiv begleitet. Hatte dann ein paar Jahre später auch bei meinem New York-Besuch eben, wie gesagt, einen Tagestrip nach Staten Island gemacht. Hatte da irgendwie das Glück, ich hatte es ein paar Monate vorher, ich hatte es euch auch schon erzählt, über die Assistenz von einem der Manager, John Mook Gibbons, ein Treffen mit ihm organisiert, der mich dann ein paar Stunden, 2 Stunden etwa, einfach mit seiner Karre rumgefahren hat durch die Park Hill Projects und wir dann auch kurzen Halt gemacht haben bei dem Ort, wo das Can It Be All So Simple Graffiti existiert hatte, was halt in der Zwischenzeit schon übermalt wurde, aber wohl laut dessen Aussagen mit Erlaubnis.
Blasphemie.
Hier dann einfach er dann auf so einen Parkplatz in der Nähe von den Projects gefahren ist, so Halt gemacht hatte, war wirklich gefühlt im Nirgendwo, war halt irgendwie so ein bisschen grün und man hat dann ein paar hundert Meter weiter die Projects gesehen, so. Der meinte, wirst es mir nicht glauben, aber wir stehen hier gerade auf dem Platz, wo große Teile vom Protect Your Neck Video gedreht wurden mit den brennenden Mülltonnen.
Geil.
Und es damals halt total anders aussah.
Und, ja gut, waren ja auch irgendwelche Ruinen und so.
Ja, das, genau.
Keine Ahnung, kannst ja nirgends
geografisch natürlich anders entwickelt hatte. Ja. Und es war natürlich einfach total spannend, interessant. Da hat mich die Doku natürlich auch wieder an solche Momente zurückerinnert.
Wie cool.
Und
voll geil.
Ja. Das eine sehr schöne Mischung war aus der, wie gesagt, Perspektiven unterschiedlicher Leute, eigenen Erinnerungen, der Musik, die ich einfach sehr extrem gefeiert habe, dem Hip-Hop-Gefühl.
Das Wu-Tang-Herz ging auf, ja.
Total.
Ich habe das auch so in Erinnerung, dass die einen eben auch echt emotional gekriegt haben mit dem Ding.
Ja.
Das hat dann die halbe Miete.
Ja. Also wie gesagt, vier Episoden, eine Stunde ungefähr, hat man also relativ schnell geguckt. Für alle, die sich irgendwie mit Musik interessieren,
Ja, liebe Metal-Fans. Eine
Empfehlung, ja. Ey, natürlich.
Ihr seid ein bisschen zu kurz gekommen diesen Monat, aber ich verspreche, ich werde demnächst mal über meine Erlebnisse bei Sepultura und bei Biohazard und bei Pantera berichten, wo ich ja auch beim Konzert war. So war kein Thema.
Genau, Regie hat Sasha Jenkins geführt, den kannte ich jetzt nicht, der hat aber einiges so im Musikbereich, im Doku-Bereich gemacht. Mhm. Nach der Wu-Tang-Doku dann auch eine Doku über Rick James, Bismarcky.
Rick James, bitch. I'm rich, bitch.
Ja, auf jeden Fall solide, sehr solide von ihm. Ja, was ist solide? Also, war einfach gute Auftragsarbeit von ihm, sehr gut umgesetzt.
Classic Dave!
Sehr schön.
Ja, gab eine Emmy-Nominierung für Outstanding Writing for Non-Fiction Program. Die Kategorie sagte mir nichts, aber hat mich natürlich gefreut, dass es irgendwie mit einem Emmy auch berücksichtigt oder eine Nominierung für einen Emmy berücksichtigt wurde. Ja, hab sonst nur erstmal Zahlen, bevor ich emotional auch noch Stunden weiter über diesen Wu-Tang-Clan quatschen könnte. Das Einzige, was ich einfach natürlich vermisst habe, ich habe auch sehr krass die Subgroups gefeiert, dann später mehr als den Clan selber.
Ja gut, aber das wäre dann nochmal eine 12 Stunden separate Doku.
Ich hoffe, da wird es irgendwann mal was geben. Wäre auf jeden Fall auch eine Menge wert, was zu gestalten. Aber gut, put hier keinen Abstrich für diese
Doku. Da könnte man eine komplette Serie draus machen.
Voll.
Das wäre schon interessant.
Ja.
Ich würde es mir angucken.
Definitiv. Okay, wo liegt IMDb? 8,1.
Wir werden gleich erfahren.
Metascore gibt es natürlich nicht, eine Miniserie.
Sicher?
Ja, habe ich abgecheckt. Gibt es keinen Metascore. Das Rotten Tomatoes Tomatometer, da liegt nur eine Bewertung zugrunde. Die liegt bei 100%. Letterboxd liegt bei 4,0 von 5, also auch ordentlich.
Okay, ich darf anfangen. Und auch wenn du jetzt gesagt hast, du hast hier die Untergruppen vermisst.
Solide, hat er gesagt, solide. Habe ich rausgehört.
Bin ich hier bei 10.
Solide 10, sagt er.
Solide 10. Ja, so. Weil Wu-Tang und so.
Ich sage auch, das ist eine solide 10.
Dann seid ihr solide richtig. Sehr solide, nein, sehr emotionale, fantastische, absolut empfehlenswerte 10 Punkte. Mhm. Ja, Mann.
Wärst du da auch?
Ja, ich habe jetzt währenddessen natürlich überlegt und da ich der Wu-Tang in American Saga ja, meine ich, 9 gegeben habe in der Summe, was ich irgendwie auch affig finde, rückblickend.
Hast du den nicht mittlerweile aufgewertet? Nach der dritten Staffel?
Ja, doch, das war ja schon die Aufwertung, glaube ich, ne? Dass ich dann gesagt habe, dann ist sie insgesamt bei einer 9. Aber das kann auch genauso gut insgesamt eine 10 sein, weil das würde ich mir jederzeit nochmal angucken, wenn irgendwas in die Richtung kommt. Deswegen unterhält mich natürlich zu 100%. Und das war mit dieser Doku auch so. Selbst wenn da wenig neue Informationen drin waren, also wahrscheinlich würde ich mir auch angucken, wenn mir der Rest vom Wu-Tang Clan ein Telefonbuch vorliest, weißt du? So. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich da wirklich objektiv. Ja, siehst du eben. Das haben wir uns angehört.
Das haben wir uns angehört, ja.
Ja. Deswegen, ja, ich bin auch bei 10.
Jetzt stell dir mal vor, Helene Fischer bringt halt ein Album raus und macht halt diesen Skit dazwischen, so, wo sie so lange wie möglich die Luft anhält und die ganze Zeit diese, zwischen ihren Songs macht. Das wäre. Da wären einige fragende Gesichter unterwegs sein.
Ja. Ja, wenn die halt sonst den Style hätte von einem ODB, dann wäre es wahrscheinlich nicht so befremdlich.
Die weibliche ODB Deutschlands, Helene Fischer.
Also um es auch nochmal hier im Podcast zu erwähnen, ich habe es extrem gefeiert, dass wir zusammen in dieser Konstellation uns dieses Konzert gegeben haben.
Ja, voll gut.
Und jederzeit wieder. Ich hatte ein paar Fotos rausgekramt, einfach für mich, so in emotionaler Erinnerung. Hatte ich nochmal gesehen. Mit Guess war ich 2001, ist schon ein paar Jährchen her, beim Capadonna-Konzert sind wir auch mit Wu-Tang Pulli da
sollten wir sollten die beiden Fotos mal posten. Von vor 20 Jahren, Guess und Classic Dave. Und 20 Jahre später hier bei Wu-Tang.
Ja, Mann.
Auf jeden mach Fall.
Machen wir.
Und 2014 war Wu-Tang Clan auch in Berlin. Das war leider soundtechnisch eine ziemliche Enttäuschung, weil es in der Arena stattgefunden hatte. Und da auch, Grüße an Nora. Wir hatten uns ja auch kurz auf dem Konzert gesehen und dann gleich rumgepöbelt für den schlechten Sound. Da waren wir hier ein bisschen besser bedient. Nicht perfekt, aber auf jeden Fall besser bedient. In der Wuhlheide. Jo.
Ja, und Nas sei natürlich nicht zu unterschlagen.
Alter, Nas, top. Absolut top.
Aus meiner Hip-Hop-Jugend, krasser Typ. Aber den habe ich jetzt mittlerweile zum 4. Mal live gesehen. Ne?
Ja, aber wisst ihr noch, wie ich im Vorfeld meinte, der einzige Track, wo es da eine wirkliche, direkte Überschneidung gibt, der mir einfällt oder einfiel, war ein Mobb Deep Track. Mhm. Und dann meinte ich noch so, kann mir nicht vorstellen, dass sie den spielen. Und dann spielen die den. Ja. Your Beef is Mine. Großartig.
Ja, voll gut.
Ja. Cool. Wu-Tang!
Ja, mittlerweile, wir haben ein bisschen Vorlauf, ist ja auch die Folge mit Amko und Dennis rausgekommen, wo wir auch nochmal ein bisschen über das Konzert reden. Schöne Grüße dahin, jetzt haben wir auch nochmal Nachklapp und wir haben noch nicht die Geburtstagsfolge aufgenommen. Da treffen wir uns morgen hier mit ein paar Leuten, aber ich hoffe, wenn ihr das hier hört, dass da nochmal alles glimpflich davongegangen ist.
Mhm.
Und grüßen nochmal alle Kollegen und Supporter und Kumpels, die mit uns da immer kooperieren für so eine Geschichte.
Ja.
Weil das ja jetzt die erste Folge quasi nach unserem Geburtstag ist.
Stimmt.
Spannend.
Haben wir gar nicht erwähnt.
Und wir wissen gar nicht, was da noch
wilde
kommt.
Wilde Feierei. Es gab ja auch die ganze Zeit Geschenke hier.
Richtig. Vielleicht redet ja keiner mehr mit uns.
Mo.
So, jetzt würde ich zum Abschluss gerne nochmal Punkte nachreichen für einen Film.
Sollen wir vielleicht erstmal verraten, wie die Nummer ausging?
Ach so, ja, das können wir natürlich auch gerne machen. Ja, gut.
Ja. Siehst du? Ja, weil Dave war zumindest in deiner Nähe heute. Dave hat 3 miese, Guest 2,5 und ich 1/2.
Boah.
Du
1/2. Abstand. Abstand vom Feinsten.
Der Lee wieder. Hat er wieder eine ziemlich souveräne Nummer hingelegt. Ey. 0,5, Alter. Mit davor raten und danach raten und keine Ahnung. Ja. Gut.
Was soll ich sagen?
You do have a problem with the quality of help around here.
Ja.
You don't like the Yabba?
Hallo?
Richter's the victor.
Ja, ja, Richter's the victor.
Ja, ja. Das nervt ihn jetzt schon.
Pleasure to buy your tampons.
Pleasure to buy your tampons. So, ich habe The Square gesehen. Ein Film, den unsere Kumpels vom Schauplatz mitgebracht haben, nämlich Eugen. In unserer gemeinsamen Episode hat er über den geredet und fand ich sehr spannend, mal das den vorigen Film vor Triangle of Sadness zu sehen von Ruben Östlund.
Mhm.
Und das war ein interessanter Filmemacher, finde ich. Der ist wirklich krass. Mhm. Also der hat so Alltagssituationen, die er beobachtet, die dann so eine absurde Dynamik dann praktisch lostreten. Und hier nimmt er halt so ein bisschen so diese Kunstszene aufs Korn und das ist geil. Das ist wirklich geil. Das ist unangenehm, der hält die Kamera wieder teilweise drauf, was du denkst, so, Alter, okay, ist nicht mehr schön. Und der Hauptcharakter ist halt so, du weißt halt nicht, ob der dir leid tun soll oder oder halt nicht so, weil der macht halt teilweise auch komische, trifft halt komische Entscheidungen. Mhm. Aber das, was daraus wird, das hast du ihm dann auch wiederum, weißt du, das gönnst du ihm dann auch irgendwie nicht, sondern dann tut er dir auch wiederum leid, so, wenn du siehst, was für Konsequenzen das Ganze hat. Und ich mochte das Square, ist ein geiler Film. Also geht 2,5 Stunden, braucht man auch ein bisschen Sitzfleisch.
Ja.
Aber irgendwie habe ich den gerne gesehen. Also von mir gab es da 8 Punkte.
Mhm. Geil. Ja, will ich natürlich auch unbedingt noch sehen.
Mach das. Ja, durch unseren Vorlauf schaffe ich es ja zwischendurch mal auch ein paar Filme zu sehen.
Mhm.
Die wir schon rezensiert haben.
Ja. Ja, mache ich ja auch immer wieder, wie du siehst.
Mit Sommer und Co. Mhm. Sehr cool. Ja.
Ja, so sag viel. Mal, haben wir dann jetzt, weil seinen ersten hatten wir doch auch schon, waren das nicht seine 3 Langfilme auch von Ruben Östlund? Haben wir das jetzt auch schon abgehakt hier mit
ihm? Nee, der hat mehr.
Der hat mehr?
Ja, der hat mehr als 3 Langfilme.
War der erste mit der Lawine, war dann
da hat er also schon
die höhere Gewalt, Team. War das so der Durchbruch oder was?
Das war der Durchbruch, da ist er international bekannt geworden. Okay. Aber der hat schon davor dann noch 2, 3 Langfilme gemacht.
Ja, okay.
Also,
naja, gut.
Das dauert noch ein bisschen.
Ja.
Aber bin super interessiert, mir auch seinen anderen Film anzugucken, die er davor gemacht hat. Also.
Ja, und guck dir mal die Kurzfilme von Ari Aster an. Die sind alle auf YouTube zu finden, weil das AFI hat die irgendwie alle hochgeladen.
Cool. Werde ich machen.
Und da sind ein paar richtig abgefahrene dabei.
Wenn ich König von Deutschland wäre.
Was?
Was? Der Wu-Tang. Rio Reiser kennt er nicht, da hört's
doch,
auf.
Doch, klar kenne ich Rio Reiser, aber was, habe ich jetzt irgendwas zitiert und es ist mir nicht aufgefallen, oder was?
Würde ich machen, heißt es eigentlich, wenn ich König von Deutschland wäre.
Ach so.
Ich habe werde ich machen gesagt, das klang schon, klang als hätte ich den Song angesungen.
Mhm, ja.
Ja,
da ist
fragst
noch,
halt nach,
da ist
aber
noch
kriegst
Raum.
Halt die Antwort.
Ja, entschuldige, aber das ist
aber halt langweilig.
Gesanglich noch ein bisschen Raum nach oben, deswegen.
War ja nicht gesungen, es war ja so zitiert. Würde ich machen, wenn ich König von Deutschland wäre. Das war ja nicht gesungen. Ja. Dave, kennst du den Song?
Deutschlanderwürstchen kenne ich.
Okay, nee. Alles, was nicht Wu-Tang ist, hat er
gesagt. Nein, ich feiere Rio Reiser.
Riso.
Nee, finde ich super. Tonsterne Scherben höre ich echt gerne.
Hallo, ja klar. Wir waren ja auch Hausbesetzer insofern.
Na.
Mhm.
Können wir uns da gut solidarisieren.
Welches Haus hast du denn besetzt?
Daves Haus. Dave's Haus klingt auch wie so eine Eddie Murphy-Komödie, Alter. Anfang 2000er. Hast du Dave's Haus 2 schon gesehen?
Naja,
voll der Schrott.
Whose House? Dave's House.
Ja, genau. Whose House? Dave's House.
Oh, könnt ihr euch dazu dann meine Mundharmonika vorstellen gerade?
Oh.
Ja, kann ich jetzt nicht mal einspielen?
Der Blick von Lia.
Wir verabschieden uns jetzt. Genau.
Whose House? Der Gäste ist voll am Weiben hier. Es geht ab, Alter.
Nee, super.
Wolltest du noch was vortanzen?
Nee, ich habe überlegt, ob ich die Outro dann.
Ach so, wolltest du direkt im Anschluss. Soll ich nochmal? Und dann drückst du das, ja?
Dann
haben,
das
haben wir das jetzt geprobt.
Ciao.
Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.